So, ich danke für die zahlreich erschienenen Gäste. Der Holger Trapp wird uns jetzt ein bisschen was erzählen über die Kommandoteile. Die viel gescholtene und auch viel geliebte.
Ja, danke. Ja, für mich also mal ganz herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Begrüße Sie ganz herzlich. Und hatte mir mal überlegt, wie könnte man den Titel ein bisschen schön schreiben. Und da habe ich mal hingeschrieben, tippen statt klicken. Weil das ja bei der Kommandozeile so ist, dass wir vor allem tippen, und zwar Befehlszeilen, und weniger klicken. Das heißt aber nicht, dass ich gegen das Klicken sei, sondern im Endeffekt geht es darum, die Klick- und die Tippwelt in der geschickten Form zu vereinigen. Das heißt also, das Normale, wenn wir interaktiv Rechner mit der Kommandozeile bedienen, findet unter der grafischen Oberfläche statt. Und das würde ich Ihnen dann auch so versuchen zu zeigen. Und diese beiden Welten Ihnen gerne mal vorstellen und vielleicht die, die es noch nicht gesehen haben, mal zeigen, was man mit der Kommandozeile machen kann, wie die Philosophie so in etwa ist, dass man davor auch keine Angst haben muss, dass das eigentlich kein Hexenwerk ist, sondern eigentlich eine ganz klare und logische Angelegenheit und sich eben sehr schön auch in die grafische Oberfläche einbinden lässt, wenn man es denn möchte. Ganz kurz zu meiner Person, ich bin Administrator am Rechenzentrum hier, habe also dadurch mit Rechneradministration viel zu tun und wir betreuen speziell, also ich speziell betreue die Informationstechnologie der Bibliothek, also der Universitätsbibliothek. Wir betreiben für die Bibliothek eine ganze Reihe von Maschinen, in Summe bestimmt weit über 150. Davon sind die meisten Arbeitsplätze, also PCs, aber wir haben auch eine Reihe von Servern. Und wenn wir auf den Maschinen administrieren, dann ist das für uns eigentlich immer Kommandozeilenarbeit. Ich kenne das alles noch ein bisschen länger, das Unix, sogar jetzt 25 Jahre. Damals war das so üblich, dass man nur Kommandozeilen hatte, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht also nicht um das Verteufeln der grafischen Oberfläche, sondern es geht um das Zeigen, welches Potenzial erschließt sich durch die Kommandozeile. Bevor wir vielleicht zum ersten Befehl oder so etwas kommen, würde ich mal ganz kurz eine Einordnung machen wollen mit diesem Bild. Jetzt die Frage an die letzte Reihe, können Sie das lesen oder muss ich das größer stellen? Reicht so, gut. Mal ganz grob Unix beschrieben. Unix ist ja im Endeffekt der Oberbegriff, wenn man so will, von wo auch Linux dazugehört. Dann haben wir in der Mitte die Hardware stehen. Das ist unsere Maschine, das ist unser PC, unser Server. Kann auch virtuell mittlerweile sein, das weiß man. Aber es ist erstmal die Hardware. Und um diese Hardware herum legt sich der Kern. Das ist das eigentliche Linux, wenn man jetzt im Linux-Sinne denkt. Das ist das, was Linux Torvalds und all die Leute seit vielen, vielen Jahren entwickeln. Und dieser Linux-Kern hat die Aufgabe, die Hardware zu steuern. Da hat dann die Treiber drin, der weiß eben, wie man eine Platte ansteuert, der weiß, wie man mit Netzwerkinterfaces umgeht und, und. Und dieser Kern bietet natürlich den Applikationen jetzt eine Schnittstelle. Über diese Schnittstelle können die Applikationen vom Kern Leistung abfordern. Sie können zum Beispiel sagen, Kern, öffne mir die und die Datei. Ich möchte jetzt die und die Bytefolge schreiben. Ich möchte an die und die Stelle in der Datei wechseln, also einen Leseschreibzeiger verändern. Möchte dort hinten etwas vielleicht nochmal schreiben und am Schluss schließe ich die Datei. Und diese Rufe an diesem Kern setzen alle diese Applikationen, das braune, also dieser braune Ring hat das Wort Applikationen da drin stehen, man kann es nicht gut erkennen, setzen diese Applikationen quasi immer ab und benutzen damit diesen Kern. Und jetzt stellt sich natürlich ohne eine grafische Oberfläche die Frage, wie kann ich denn überhaupt diese Applikationen starten und wie kann ich sie zu einer sinnvollen Kooperation überreden? Also wie kriege ich die Zusammenarbeit dieser Programme hin? Wie können die Daten austauschen? Und das ist die Aufgabe der Shell. Also das heißt, der Schale des Systems. Man kann sich das so vorstellen, der Kern eben, der Kern einer Frucht und die Schale außenrum. Also muss ich das mal als Obst vorstellen. Und zwischen Kern und Schale, da finden nun die Applikationen statt. Das ist das, was wir eigentlich nutzen wollen. Und diese beiden, oder nein, falsch, diese Applikationen können wir nochmal in zwei große Gruppen einteilen. Das eine sind quasi Standardapplikationen, Standardwerkzeuge, die ich immer vorfinde. Ich werde also auf einem Unix-System immer ein Programm zum Kopieren von Dateien vorfinden. Ich werde immer ein Programm vorfinden zum Löschen von Dateien, zum Anlegen von Verzeichnissen etc. pp. Und ich werde darüber hinaus eine ganze Menge anderer Anwendungen vorfinden, je nach Einsatzzweck. Vielleicht mal eine CAT-Anwendung oder was auch immer. Und ich möchte Ihnen gerne mal diese Philosophie, die hinter dem Ganzen steckt, doch mal ein bisschen näher erklären, weil das wichtig ist fürs Verständnis, damit man auch weiß, wie man sich rein prinzipiell auf dieser Kommandozeile von der Idee her bewegen sollte. Es gibt einen dieser bekannten Mitentwickler von Unix, das ist der Doug McIlroy, der hat die sogenannten Pipes erfunden. Und der hat mal versucht zu formulieren, was die Philosophie von Unix ist. Er hat gesagt, schreib Programme, die eine Sache machen, aber die richtig machen. Also faktisch, schreib kleine Tools, die sich auf spezielle Dinge konzentrieren, aber mach die sauber und ordentlich. Er hat gesagt, schreib Programme so, dass sie zusammenarbeiten, also Kooperationsgedanke, hat er das schon mal erwähnt, und schreib Programme, die Textströme handeln, Also keine Binärformate möglich, sondern Textformate, weil das ist ein universelles Interface. Also das ist das, was uns einer der Unix-Pioniere quasi mitgegeben hat, von der Philosophie her. Das dürfen wir gerne im Kopf behalten. Was auch wieder immer auftaucht, ist dieser Begriff des sogenannten Unix-Werkzeugkastens. Wenn Sie mit Unix arbeiten, haben Sie immer automatisch eine Fülle von Tools in der Hand. Und viele von denen würden Sie verschenken, wenn Sie keine Kommandozeile nutzen. Weil die sind in der Regel oftmals nur über die Kommandozeile verfügbar, sind halt Kommandozeilentools. Es gibt also da eine Fülle von solchen Standardwerkzeugen, zum Teil sehr kleiner Natur, aber eben speziell und gut für Ihren Zweck vorbereitet. Und beim Linux haben wir die sogenannten GNU-Tools. Wenn man nämlich genau sich mal überlegt, ist Linux eigentlich nur dieser Kern. Das ist also das Ding, was um diese Hardware herum liegt. Und das, was oben drauf diesen Werkzeugkasten darstellt, ist nicht im eigentlichen Sinne Linux von Linus Torvalds, sondern das ist eine Menge von Tools, die es bereits vorher gegeben hat, nämlich die GNU-Tools. Da hat sich nämlich ein anderes Team schon mal zu schaffen gemacht, wollte den Unix entwickeln und die haben es von oben her gemacht. Die haben quasi die Shell entwickelt, die haben die Applikation entwickelt, hatten keinen Kern. Und der Torvalds hat unten angefangen, hat den Kern geschrieben und hatte nichts oben drüber. Und da passte das ideal zusammen. Und ich denke, Linux hätte nie diesen Erfolg gehabt, wenn es die GNU-Tools nicht gegeben hätte. Denn schon alleine der C-Compiler, der GNU-C-Compiler, GCC, ein absolut wichtiges Tool, kam aus der GNU-Welt. Also die Jungs von GNU hatten da eine ganze Menge schon wirklich gute Vorarbeit geleistet, haben das auch regelmäßig weiter gepflegt. Und mir ist immer aufgefallen, wenn ich früher noch mit anderen Unixen hantiert habe, also die nicht mit Linux, also nicht Linux, sondern andere, eben SunOS oder AX oder was auch immer, dann waren dort meistens natürlich auch die Standardprogramme da, aber die von GNU waren immer besser, die waren noch stabiler. Stabiler heißt auch, man konnte denen mal ein bisschen Schrott vorwerfen, mal bewusst falsche Daten zuleiten und die sind nicht gleich abgestürzt. Das ist immer so eine entscheidende Sache. Es werden ja auch Programme getestet. Man spült einfach Schrott hinein, irgendwelchen Binärschrott, massenweise und guckt, was die Programme machen. Wichtig ist, diese Tools des Werkzeugkastens sind durch die Shell flexibel kombinierbar. Das heißt, ich kann sie nicht nur aufrufen, sondern ich kann sie zusammenbauen in irgendeiner Form. Ich habe zwei zentrale Konzepte. Das eine hatte ich schon mal kurz erwähnt, die sogenannten Pipes von Herrn McIlroy. Und das andere ist die Ein-Ausgabe-Umlenkung. Und vielleicht mache ich hier schon mal einen ganz ersten kleinen Schwenk und zeige Ihnen mal auf der Kommandozeile, wie man sich das etwa vorstellen könnte. Das ist schon mal einen ersten Eindruck gewinnen, was ich mit diesen abstrakten Begriffen eigentlich meine. Dann muss ich quasi schon mal vorfassen und muss schon mal jetzt Ihnen zeigen, wie komme ich denn an so eine Kommandozeile, also an diese Shell heran. Das hängt jetzt wieder von der grafischen Oberfläche ab, die ich verwende. In diesem konkreten Fall ist das faktisch ein Scientific Linux 6. Man könnte also sagen, Red Hat Enterprise 6 ist ein etwas älteres System. Das sind aber die Systeme, die wir hier in unseren Pools betreiben, aus Stabilitätsgründen. Und auf diesem läuft noch ein GNOME 2, also kein GNOME 3, kein Cinnamon, kein weiß ich nicht, sondern eben ein altes GNOME 2. Spielt aber für unsere Zwecke überhaupt keine Rolle. Ich hätte zum Beispiel eine Chance, ich klicke auf den Hintergrund, da kommt hier so ein kleiner Punkt, in Terminal öffnen und dann geht so ein Terminal auf. Das heißt also, ich habe jetzt eine grafische Applikation unter dieser grafischen Oberfläche gestartet und die wiederum bietet mir jetzt diese Text- und Schnellschnittstelle an. Das heißt also, das, was hier oben geschrieben steht, dieses schwarze Etwas mit dem Größerzeichen hinten dran, das ist das Bereitschaftszeichen der Shell, der sogenannte Prompt. Die Shell sagt jetzt zu mir, na bitte, gib mal was ein, sag mir, was ich machen soll. Oft habe ich erlebt, wenn ich solche Kurse gehalten habe, haben dann die Leute gefragt, naja, die Shell ging ja jetzt auf oder so, aber was ist denn nun, was passiert denn jetzt? Ja, jetzt sind wir quasi am Zug, das heißt wir Bediener, und wir müssen jetzt hier entsprechende Befehle eingeben. Ich kann jetzt mal eins machen, ich mache das Fenster mal groß, da stört uns alles andere hintenrum, was wir haben, nicht. Und ich würde vielleicht mal doch eventuell, sagen Sie mir, ob das Sinn lesbar ist, geht das so? Gut. Ich würde jetzt an dieser Stelle mal einen allerersten Befehl absetzen, einen ganz einfachen Befehl, der heißt einfach Date. Da gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit aus. Das ist was ganz Triviales. Ist ein Tool, was wirklich nur diesem einen Zweck dient, nämlich Date auszugeben, also Datum auszugeben. So, und jetzt könnte ich versuchen, mal diese Themen Pipe und eine Ausgabeumlenkung zu diskutieren. Im Standardfall wird Date also seine Ausgabe in diesem Terminalfenster auf das Terminal ausgeben. De facto ist es aber so, dass viele Programme nicht hart auf das Terminal ausgeben, sondern die geben auf eine Konstruktion aus, die da heißt Standardausgabe. Jedes Programm, was hier gestartet wird unter der Shell, hat quasi drei Datenströme, die immer aktiv sind. Das ist die Standardeingabe, die ist zum Lesen aktiv, das ist die Standardausgabe, zum Schreiben aktiv und der Standardfehlerstrom, auch zum Schreiben aktiv. Das heißt, jedes Programm, was wir so normalerweise starten, hat diese drei offenen Kanäle, Eingabe zum Lesen, Ausgabe für Fehler und für normale Ausgaben. Im Standardfall, wenn wir nichts machen, wie jetzt hier in unserem Beispiel, sind diese Ein-Ausgabeströme mit dem Terminal gekoppelt. Das heißt, es wird von der Tastatur gelesen und es wird auf dem Bildschirm geschrieben. Das muss aber nicht so sein. Ich kann also ohne Probleme diese Ausgabe, die jetzt hier auf dem Bildschirm erschienen ist, umlenken in eine Datei. Ich brauche nur Folgendes zu machen. Ich hole mir diesen Befehl quasi nochmal zurück. Ich habe jetzt einfach die Cursor-Taste nach oben gedrückt. Damit ist der Befehl von vorher nochmal einfach reingerutscht in die Kommandozeile. Das ist eine sogenannte History-Funktion. Der merkt sich also, was ich gemacht habe und gestattet mir, auf diese Dinge von vorher zurückzugreifen. Hat einen ganz großen Effekt. Ich brauche es nicht 100-mal zu tippen. Spart Tippaufwand, spart Fehler zum Verschreiben. Aber das muss man nicht nutzen, man kann das also auch jedes Mal neu hintippen. Wichtig ist aber, wenn ich es denn umlenken möchte, dann muss ich dahinter ein Zeichen notieren, was diese Umlenkung formuliert. Und da hätte ich jetzt in dem Fall genommen Date Größerzeichen, also dieses Größerzeichen ist die Ausgabeumlenkung. Ist die Ausgabeumlenkung. Ich kann also faktisch die Ausgabe dieses Kommandos in eine jetzt da hinten dran zu spezifizierende Datei ausgeben. Und das mache ich jetzt einfach mal. Die Datei nehme ich mal einfach Datum. Und dann würde das bedeuten, ich sehe nichts auf dem Bildschirm, das haben Sie nachvollziehen können, und es müsste jetzt eine Datei namens Datum erschienen sein. Das könnte ich Ihnen jetzt auch nachweisen, dass das so ist, entweder grafisch oder durch einen Befehl. Wenn ich also jetzt hier hinschreibe, ls-l Datum, dann sehen wir in dieser typischen Shell-Form, es gibt jetzt eine Datei Datum, die ist angelegt bzw. zuletzt modifiziert worden 13.13 Uhr, das würde ziemlich gut zu unserem Zeitgeschehen passen. Sie gehört mir, das ist mein Nutzerkennzeichen, HOT, gehört der Gruppe UAZ, ich gehöre halt zum Universitätsrechenzentrum, auch das ist eigentlich logisch und nachvollziehbar. Sie hat 30 Byte Größe, das sagt diese Zahl hier. Und ich kann hier vorne noch etwas über die Rechte ablesen. Das soll uns jetzt gar nicht so brennend interessieren. Das heißt im Prinzip, der Nutzer der Datei, also der Eigentümer der Datei, darf sie lesen und schreiben, read, write, und die anderen dürfen sie einfach nur lesen. So. Das sehe ich dann hier an dieser Stelle. Ich möchte Ihnen das in der gleichen Form mal grafisch zeigen, also wie es der Normalbediener sieht, wenn er nicht die Shell benutzt. Dazu machen wir einfach mal einen File-Manager auf, bewegen uns an diese Stelle und stellen fest, Datei Datum. Und wenn ich sie anklicke, sehe ich das. Also Sie sehen, ich kann in beiden Welten operieren. Es ist eigentlich völlig egal, wo ich mich befinde, weil das Dateisystem ist ja das gleiche. Ja? Und das, was ich jetzt hier gemacht habe, einfach anklicken und dass dann ein Editor aufgeht, das kann ich auch anders organisieren. Das kann ich von der Shell aus organisieren. Ich muss also nicht zwingend in die Grafik wechseln. Ich könnte also jetzt Folgendes tun. Ich gehe in meine Shell zurück und könnte zum Beispiel hier hinschreiben, cat Datum. Und dann sehe ich genau den Inhalt dessen, was in dieser Datei drin steht. Sie sehen, der Unterschied ist der, 13.13 Uhr ist jetzt quasi gebannt. Ich kann das jetzt auch mehrfach wiederholen. Dann wird das immer dieselbe Zeitstempel sein, weil das ja aus der Konserve. Bitte? Grafisch war der Inhalt sehr anders. Ganz sicher? Das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Keine Ahnung, was er sich da gedacht hat. Moment, vielleicht muss ich nochmal aktualisieren. Nee. Bitte? Bin ich auf dem Desktop-Ordner? Ja, wunderbar, dass Sie mir gesagt haben. Dankeschön. Gut, dann muss ich das natürlich, korrigieren, das ist klar. Dann muss ich diesen Desktop-Ordner suchen. Hier ist er. Und dann hätte ich das Datum. Da haben Sie völlig recht. Gut, aber es ist alles kein Hexenwerk. Danke. Es würde also genauso funktionieren. Also Sie hätten nochmal kurz zurückgegangen, dasselbe in der Shell organisieren können, einfach mit so einem Kommandozeilenbefehl, der da einfach heißt cat. Mit cat können Sie sich immer den angegebenen Namen auf die Konsole ausgeben lassen. Das cat kann noch ein bisschen mehr, aber das ist die einfachste Anwendung. Ich will einfach mal den Inhalt sehen und der fragt nicht links und noch rechts, sondern da gibt es einfach aus. Schlecht ist es, wenn die Datei 10.000 Zeilen hat, dann läuft natürlich ganz schön viel über den Bildschirm. Das ist dann also suboptimal, das mit cat zu machen, aber es würde erstmal prinzipiell von der Idee her gehen. Es ist aber auch nicht völlig ausgeschlossen, dass Sie jetzt diesen Editor rufen, den ich gerade hatte, denn in der Regel ist das gedit bei GNOME. Dann bräuchte ich also bloß hinzuschreiben, gedit Datum. Und dann hätte ich dasselbe. War da noch irgendwo auf, macht nichts, habe ich gemerkt. Aber im Prinzip kann ich das genauso machen. Oder aber ich könnte das Ganze auch mit einem Fullscreen-Editor in dieser Konsole bearbeiten. Wäre ein so ein Beispiel, der sogenannte VI. Und dann sähe es so aus. Es ist also nur ein kleiner Rundflug. Sie sehen, es trifft sich alles auf derselben Stelle, im gleichen Filesystem und Sie haben die Wahl mit den Tools. Aber die Shell gibt mir die Chance, das auch alles schön zu bearbeiten. Das heißt, ich brauche nicht mal zwingend den File Manager, ich brauche nicht zwingend die Menüs, ich kann das in dieser Form organisieren. Vielleicht nochmal eine Sache zu diesen Pipes, was ich erwähnt hatte, diese Erfindung von Herrn McIlroy. Dort macht man Folgendes, man schreibt diesen Befehl noch einmal hin, setzt dann dieses Pipe-Zeichen dahinter und dann werden die Daten, die dieses Kommando erzeugt, automatisch in den nachfolgenden Befehl hineingeleitet. Und da könnte ich mir jetzt überlegen, was ich dort mache. Ich könnte zum Beispiel mal sagen, ich hätte gern die Kleinbuchstaben umgewandelt in die Großbuchstaben. Da gibt es ein Kommando, das nennt sich Translate. Das kann also Übersetzungen vornehmen, Umwandlungen, Zeichensatzumwandlungen. Und da kann ich sagen, die Kleinbuchstaben A bis Z sind bitte umzuwandeln in die Großbuchstaben, Groß A bis Z. Das klappt relativ gut. Sie sehen aber schon, beim E haut es nicht so wirklich hin. Weil es nicht A bis Z ist. Ich habe also jetzt so auf die Schnelle keine Möglichkeit gefunden, dem auch noch die S beizubringen. Die Engländer haben das Problem in der Regel nicht, die haben keine Umlaute. Also insofern merken die das nicht. Das soll uns jetzt erstmal auch nicht weiter stören. Das Prinzip ist trotzdem klar. Also ich kann diese Programme organisieren in der Form, dass ich sage, gut, ich nehme das Dateisystem zur Hilfe. Die Programme kann ich mit der Ausgabeumlängung dazu bringen, dass sie die Daten irgendwo hinschreiben in die Datei und das nächste Programm liest sie von da. Oder aber ich mache das Ganze in einer Pipe. Ich könnte jetzt natürlich das gleiche Kommando, dieses TR, auch so laufen lassen, dass ich dann diese Eingabeumlenkung mal formuliere. Das wäre dann das kleinere Zeichen. Und dann liest die eben die Datei und wandelt dort ihre Sachen um. Dem Programm TR ist das auch völlig egal, wo der das herliest, ob der das jetzt aus der Pipe liest oder ob der das aus der Datei liest. Das ist also die Idee, dass man diese drei Ströme hat, Standardeingabe, Standardausgabe, Standardfehler und dass man dann mit Pipe und Ausgabe bzw. Eingabeumlenkung das Ganze flexibel kombinieren kann. Und das ist eine ganz typische Arbeitsweise in der Shell. Also stören Sie sich nicht daran, dass Sie mit diesen kleinen Tools und mit diesen vermeintlichen Tricks arbeiten, sondern das ist absolut normale Shell-Arbeitsweise. Okay, das war der erste kleine Ausflug, das muss man sehen, es gibt es wirklich. Also ich rede nicht über was es nur theoretisch gibt, es gibt es praktisch. Allgemein gilt, dass die Tools des Werkzeugkastens die Textdateien besonders gut unterstützen. Das habe ich ja gesagt, Universal Interface, das hat McIlroy uns in der Philosophie erklärt. Man soll Textdateien benutzen und das können die auch besonders gut. Und das können die schon lange sehr gut, die können nämlich schon lange etwas, was in anderen Programmen erst später Einzug gehalten hat. Das sind nämlich die sogenannten regulären Ausdrücke. Ich bin also in der Lage, Suchmuster zum Beispiel anzugeben. Ich kann also sagen, ich suche in einer Datei die Zeilen, die mit einem Doppelkreuz beginnen, und mit einem großen F enden. Das dürfte mir schwerfallen, wenn ich das mit einem festen String formulieren will. Also eine einfache Stringsuche reicht da nicht aus, sondern ich muss in der Lage sein, Muster zu formulieren. Und das kann ich mit Unix auch machen. Würde ich Ihnen vielleicht später noch zeigen. Aber erstmal so zur Idee, die sogenannten regulären Ausdrücke oder Regular Expressions sind eine mächtige Waffe, die Shell und auch verschiedene andere Tools sehr ausgiebig anbieten und nutzen. Und damit kann man sehr flexibel natürlich Dinge suchen oder auch austauschen. Also auch Substitution kann man damit realisieren. Und wirklich nochmal das Fettgeschriebene, also wichtiges Problemlösungsprinzip ist Kombination von Standardwerkzeugen. Man sollte sich im Unix zunächst zurückhalten, für neue Aufgaben neue Tools zu entwickeln, sondern lieber überlegen, wie die guten Standardtools, die es sowieso schon gibt, man so geschickt kombinieren kann, dass sie das tun, was sie sollen. Also durch entsprechende Pipes, durch entsprechende Umlenkungen, Zusammenarbeit in dieser Form. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Shell selber. Es ist also ein textorientierter Kommandozeileninterpreter, das haben Sie gerade gesehen. Wenn ich also D tippe, wird das also erkannt, wird aufgerufen. Die Shell selber ist auch in der Lage, diese Metazeichen, diese sogenannten Metazeichen, also Pipestrich größer, kleiner, entsprechend auszuwerten. Das ist ja eine Aufgabe, die die Shell selber machen muss. Das heißt, diese Zeichen werden nicht an das Kommando D durchgeleitet, sondern die werden von der Shell quasi weggefangen. Die lösen eine Aktion in der Shell aus, nämlich diese Datenströme umzubiegen. Und dann erst wird das Programm mit diesen umgebogenen Datenströmen gestartet. Das heißt also, das TR, das Date und diese ganzen Tools merken nichts von alledem. Das macht alles die Shell vornweg. Und ich kann in dieser Shell auch programmieren. Ich kann also quasi Abläufe formulieren. Einmal in der Form, dass ich der Reihe nach diese Befehle hinschreibe. Ich kann aber auch komplexere Strukturen aufbauen. Will ich Ihnen auch mal ein kleines Beispiel zeigen, dass Sie verstehen, wie ich das meine. Ich lösche jetzt zunächst mal unseren Bildschirm einfach durch STRG L. So eine Steuersequenz, mit der kann man den Bildschirm mal wieder leer machen. Und ich würde mal eine ganz kleine Schleife versuchen zu formulieren. Nehmen wir mal einfach an, Sie haben den Wunsch, dreimal das Datum auszugeben und von mir aus immer eine Sekunde zwischendrin zu warten. Nehmen wir mal an, das ist Ihre Aufgabe oder der Wunsch. dann könnte ich sowas in der Form formulieren, dass ich dort eine sogenannte Voranweisung nehme. Vor ist so eine Laufanweisung, also faktisch mehrfaches Ausführen, gibt es in vielen Programmiersprachen. Und hier würde ich das vielleicht so formulieren, dass ich sage, ich lasse die Variable i, das ist meine Laufvariable, in einer bestimmten Menge langlaufen. Also ich lasse die durch bestimmte Werte durchlaufen. Und diese Werte kann ich zum Beispiel, gibt es verschiedene Möglichkeiten, so beschreiben. Ich sage also vor i in 1 bis 3. Wenn ich das tue und Enter drücke, ist im Gegensatz zum Date-Kommando nicht sofort eine Reaktion zu erreichen. Also das heißt, wir sehen nicht sofort, dass da irgendetwas passiert wäre, sondern wir sehen, dass jetzt ein zweites Bereitschaftszeichen kommt, ein Subprompt, also faktisch ein zweiter Prompt, der uns ansagt, lieber Nutzer, du bist noch nicht fertig mit deinem Kommando, das geht irgendwie noch weiter, das hat er mitgekriegt, weil das vor so einfach eben nicht ist, sondern im Prinzip müssen wir ihm auch sagen, was soll er denn mehrfach ausführen. Er lässt also jetzt das i durch diese drei Zahlen, 1, 2, 3 durchlaufen, muss aber gesagt bekommen von mir, was er in dieser Schleife, also in dieser wiederholten Ausführung auch wirklich machen soll. Und um das überhaupt sagen zu können, muss ich ein Schlüsselwort schreiben, das heißt do, das ist festgelegt von der Syntax, also vor irgendetwas do. So, und jetzt sage ich, was ich wirklich machen will. Also ich sage, ich will das Datum ausgeben, das kennen wir schon, das ist nicht neu. Und jetzt wollte ich eine Sekunde warten, damit es nicht so schnell geht. Da gibt es einen Befehl, der heißt sleep, und dem darf ich die Anzahl der Sekunden dazu sagen, wie lange er schlafen, also warten soll. Und wenn ich damit fertig bin, dann habe ich das ja getan, und dann heißt dieser Befehl einfach dann. So, haben wir dreimal Date, dreimal eine Sekunde gewartet, dreimal eine verschiedene Ausgabe. Also das ist in dieser Form auch möglich, sozusagen Wiederholungen zu programmieren. Genauso kann ich Alternativen programmieren. Ich kann sagen, wenn eine bestimmte Bedingung gilt, dann tue etwas, im anderen Falle tue etwas anderes. Also solche Mittel der prozeduralen Programmierung, wie wir sie aus vielleicht PHP oder Ähnlichem kennt, sind in der Shell vorhanden, werden entsprechend auch genutzt. Wenn man nämlich solche Befehle in Dateien notiert, die man dann Shell-Skripte nennt und die man vielleicht benutzt, um sie gar unabhängig vom Benutzer auszuführen. Man kann sich ja vorstellen, bestimmte Operationen müssen jede Nacht laufen auf einem Rechner. Dann kann ich das einem Zeitschema übergeben, kann ich sagen, so einem sogenannten Cron-Daemon, macht das immer 23.15 Uhr und dann macht er das. Und da schreibe ich dem hin, welches Skript, also welches Programm er ausführen soll, und dann arbeitet er genau diese Dinge ab. Es kann aber auch sinnvoll sein, ich notiere mir solche Schleifen oder ähnliche Dinge in der Form, dass ich sie immer mal wieder aufrufen möchte, für mich jetzt mal als Beispiel. Nehmen wir mal an, ich brauche also irgendein Tool, was regelmäßig meine Schrottdateien wegräumt, irgendwelche Temp-Dateien oder was weiß ich, die einfach meinen Speicherplatz belegen. Und ich will mir nicht jedes Mal merken, an welchen Ordnern passiert das Ganze, also schreibe ich mir im Endeffekt ein Putz-Skript und das Putz-Skript weiß, welche Ordner das sind und darüber wird dann der Löschbefehl ausgeführt. Also solche Sachen kann ich genauso organisieren, das nenne ich dann irgendwie Purge oder was auch immer, also wie putzen, und dann rufe ich dieses Kommando einfach auf und dann ist es gut. Also das kann man sich selber seine eigene Arbeit auch fürs interaktive Nutzen erleichtern. Das also zu dieser Idee. Diese Shell-Schnittstelle, die kann ich auch benutzen, das ist vielleicht noch ein Vorteil, wenn ich keine grafische Oberfläche zur Verfügung habe. Wo kann mir das passieren? Es kann sein, die Grafikkonfiguration ist zerschossen auf meinem Rechner. Ich habe ein Update gemacht, ist mir letztens selber passiert, habe eine virtuelle Maschine geupdatet, danach ging die Grafik nicht mehr. Da war irgendwo eine Xorg-Conf reingeraten, die nicht mehr mit dem neuen X-System spielen wollte. Da war ich natürlich sehr froh, dass ich mich mit SSH, also mit einer Secure Shell, aus der Ferne auf dieser Maschine einloggen konnte und dort eine Kommandozeile zur Verfügung hatte. Dann bin ich an die Stelle gegangen und habe erstmal diese falsche XOR-Conf weggelöscht, ganz brutal weggelöscht. Und habe dann das X nochmal neu gestartet und siehe da, dann ging es hoch. Weil gar keine XOR-Conf zu haben, ist oftmals eine bessere Idee, als eine falsche zu haben, die sowieso nicht funktioniert. Das war also für mich total nützlich, dass ich das zur Verfügung hatte, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nochmal installiert und nochmal installiert und hätte hin und her gesucht und hätte keinen Erfolg gespürt. Oder aber wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von Servern bei uns im Einsatz, wo wir einfach gar keine Grafik installieren, weil wir sie nicht brauchen. Der Server ist einfach Webserver, als Datenbankenserver, als sonst irgendwas. Der hat überhaupt nichts mit Grafik zu tun. Und da gibt es einen guten Grundsatz. Man installiert eigentlich auf einem Rechner nur die Software, von der man denkt, dass man sie auch braucht. Weil alles, was drauf ist, ist ja potenziell gefährlich, ist potenziell angreifbar, ist potenziell Last. Insofern tut man sie runter oder gar nicht erst drauf. Also bei uns werden Server in der Regel immer so installiert, dass keine Grafik draufläuft. Und trotzdem müssen wir in der Lage sein, die Maschinen zu administrieren, und das können wir natürlich auch mit entsprechend solchen Shell-Mitteln. Vielleicht zeige ich Ihnen das auch jetzt mal ganz schnell, dass Sie das auch sehen, wie das gemeint ist, dass sich das im Endeffekt nicht von dem unterscheidet, was wir bis jetzt schon gehabt haben, sondern dass da nur ein ganz kleiner Schritt dazukommt. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal an, ich möchte gerne auf den Server Darmrau, das ist einer meiner Testserver, die ich habe, hingehen und möchte dort mal irgendwas schauen. Dann brauche ich in meiner Umgebung hier nur hinzuschreiben, SSH Darmrau, also Secure Shell, bedeutet, baue eine sichere, verschlüsselte Verbindung zu diesem angegebenen Rechner auf und gib mir dort eine Shell. Wenn Sie mal scharf in den Prompt schauen, sehen Sie, dass ich momentan auf dem Rechner Lansing mich befinde, also mein Nutzerkennzeichen @Lansing, halt @Lansing, das ist jetzt hier, mein eigentlicher Arbeitsplatz. Und wenn ich jetzt dorthin springe, bin ich bei @Darmrau. Bin ich auf einmal mit einem Sprung, ohne dass ich irgendetwas machen musste, auf dieser fremden Maschine. Natürlich kann das nicht jeder machen, das ist klar. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich mich auf der Maschine ausweisen kann, dass ich das bin. Und wenn ich von einer Adresse komme, die dafür zugelassen ist. Das ist in unserem Fall natürlich gegeben. Unsere Maschinen untereinander dürfen sich erreichen. Und dass er mich erkannt hat, liegt einfach daran, dass wir eine Single Sign-On-Umgebung haben. Das heißt also, wir haben eine Umgebung, wo wir uns einmal bekannt machen. Und dann können wir mit dieser SSH auf die anderen Rechner springen und sind immer noch bekannt. Das heißt also, unsere Identität wird einfach mitgenommen. Das macht die Sache ausgesprochen bequem, weil man nicht jedes Mal wieder irgendein Menü hat, wo man sich eintippen muss und sagen muss, wer man ist, sondern das ist automatisch der Sprung dahin. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Kommando starte, das da heißt Hostname, dann sagt er mir tatsächlich auch, ich bin auf dem Darmrau. Sollte ich also vergessen haben, auf welchem Rechner ich bin, das kann ich jederzeit über so ein Kommando klären. Und dann kann ich also zum Beispiel auf dieser Maschine auch irgendetwas administrieren. Ich könnte zum Beispiel mal nachschauen, welche Netzwerkschnittstellen sind da und welche Adressen sind dort zugewiesen. Das sind also so typische Dinge, die ein Administrator vielleicht einfach mal wissen muss. Und das sieht er in dem Fall, wenn er dieses ifconfig ruft, also ein typisches Administrationskommando, Interface Configuration, sieht er, es gibt also zwei Schnittstellen, die ETH0, das wäre meine Ethernet-Schnittstelle für diesen Server, und es gibt eine sogenannte Localhost-Schnittstelle, das ist für Kommunikation auf der eigenen Maschine, da können die Prozesse miteinander reden. Also sowas könnte ich zum Beispiel relativ schnell untersuchen und ich sehe, aha, alles klar, hier eine Internetadresse ist zugewiesen und jetzt könnte ich probieren, ob das auch wirklich die Adresse des Darmraus ist. Dafür gibt es zum Beispiel ein Kommando, das nennt sich Host und damit kann ich das Domain-Name-System abfragen. Ich kann also jederzeit kontrollieren, ist die Nummer zum Namen passend oder umgedreht. Ich bräuchte also nur hinzuschreiben, Host und diese Nummer. Und dann bin ich natürlich tippfaul, jetzt schreibe ich die natürlich nicht ab, sondern ich habe es ja bewusst schon markiert. Ich werfe sie einfach mit der Maus in diese Kommandozeile. Das ist so eine typische Sache, die sehr schön ist in der grafischen Oberfläche, dass man also sehr schön auch mit Copy und Paste operieren kann. Und wenn Sie dann gucken, sehen Sie, ah ja, darmrau.bibliothek.theochemnitz.de. Also solche Untersuchungen kann ich dann letztlich auf dieser Maschine anstellen. Jetzt könnte ich so ein Interface auch runterfahren oder eine neue Adresse zuordnen oder könnte einen Server starten und stoppen und alle solche Dinge. Und dafür brauche ich aber, wie gesagt, auf der Maschine selber keinerlei grafische Oberfläche, sondern das kann ich alles mit der Shell machen und wir tun es auch mit der Shell. Und wenn ich dann denke, aha, das habe ich jetzt genügend getan, also die Maschine ist kontrolliert, ist administriert, was auch immer, dann ist es immer eine schöne Sache, wenn ich die Shell auch wieder loswerden kann. Das ist immer so eine Frage, ich starte ein Tool und möchte es auch wieder mal loswerden. Also man braucht immer auch diese Exit-Strategie und dieser Befehl heißt einfach Exit, um so eine Shell zu beenden. Oder wenn Sie ganz am Anfang Ihrer Zeile stehen, können Sie einfach STRG-D eingeben, mache ich jetzt einfach mal. Da wird im Prinzip das End of File signalisiert, das heißt also Ende meiner Eingabe. Und das bedeutet, dass ich die Shell beende und dann falle ich automatisch auf meine Ausgangsmaschine, also auf den Lansing zurück. Das wäre also die Möglichkeit, Serveradministration, also Maschinen, die nicht mit grafischer Oberfläche ausgestattet sind. Ein so ein Punkt, warum das nützlich sein kann. Wir hatten jetzt schon gesehen, dass man interaktiv mit dieser Shell arbeiten kann. Die Behauptung ist auch, man kann nicht interaktiv damit arbeiten. Das heißt, man kann damit Skripte schreiben. Ich hatte ja gesagt, wir können diese Befehle, die wir hier benutzen, auch in ein Skript schreiben und können das Ganze dann wiederholt ausführbar machen. Versuchen wir uns an dieser Aufgabe mal. Wir hatten ja vor uns gerade diese Schleife gesehen, die also dreimal das Date gerufen hat und immer eine Sekunde zwischendrin gewartet hat. Und ich würde das mal aufgreifen, dieses Beispiel, und würde mal versuchen, daraus ein kleines Skript zu machen. Dann wäre es natürlich schön, wenn ich die Befehle, die ich schon mal eingegeben habe, mir alle nochmal angucken könnte. Und das ist gar nicht kompliziert, das zu tun, denn die Shell schreibt eine sogenannte History mit. Die merkt sich also, was sie eingegeben haben. Die will Ihnen ja die Arbeit erleichtern, also denkt die für Sie ein bisschen mit. Oder merkt sich zumindest etwas. Und das Kommando, das heißt einfach History. Nun könnte ich das jetzt vollständig eintippen, ich kann aber auch das anfangen zu schreiben und drücke mal auf den Tabulator. Und da die Shell dann schon weiß, welche Kommandos sie kennt, ergänzt sie die mir automatisch. Das heißt, ich spare also an dieser Stelle schon wieder mal was ein. Und könnte sehr schnell damit das Wort History schreiben und sehe also, das waren meine ganzen Befehle, die ich bisher schon abgearbeitet habe. Ich hatte also Date, ich hatte Date größer Datum, LS-L Datum und das ganze Zeugs. Und ich habe dazu einen Zeitstempel. Ich sehe also, wann ist das gewesen. Ich kann das also zeitlich auch ein bisschen einordnen. Und ich sehe, die ganzen Kommandos sind durchnummeriert. Das heißt also, ich könnte auch irgendwie mal auf diese Nummer Bezug nehmen und könnte sagen, ich hätte gerne nochmal das Kommando 1. Also sowas kann ich auch tun. Aber zunächst erstmal zu diesem Gedanken mit dem Scripting. Wenn es nun so ist, wie ich behauptet habe, dass die meisten Programme Filter sind, dass die also auf die Standardausgabe schreiben und wir schon gesehen haben, dass es eine Ausgabeumlenkung gibt, dann wäre es doch nicht völlig aus der Welt, wenn man denken würde, dass man sich diese Ausgabe von History jetzt in eine Datei schreiben kann. Das würde ich einfach mal probieren. Und dann machen wir noch einen kleinen Schlag dazu. Ich bin natürlich nicht nur faul beim Tippen, sondern dass ich das mit dem Tabulator ergänze, sondern ich schreibe mir zum Beispiel Abkürzungsbefehle. Ich habe also, weil ich die History sehr oft benutze und oft aufrufe, mir einen Befehl gebaut, der heißt einfach H. H wie History. Zeige ich Ihnen noch, wie der definiert wird. Aber erstmal ist H dasselbe wie History in meiner persönlichen Umgebung. Habe ich für mich als persönliche Abkürzung definiert. Und jetzt würde ich also an dieser Stelle dieses Größerzeichen schreiben und würde sagen, ich nenne das, die Datei nachher, die ich erzeuge, heißt einfach Script. So. Was habe ich also gemacht? Ich habe die History aufgerufen, habe sie umgelenkt und habe sie in eine Datei namens Script geschrieben. Und jetzt könnte ich einen Editor meiner Wahl hernehmen, also irgendein Tool, was Texte editieren kann, und kann dieses Skript mir so zurecht machen, dass ich mir genau das raushole, was dieser Vorschleife entspricht, und so stelle ich mein Skript zusammen. Ich persönlich mache es mit dem Vim. Man kann Emacs nehmen, man kann Nano nehmen, man kann Gedit nehmen, je nachdem, wo man sich zu Hause fühlt. Ich persönlich würde es also so machen, ich würde also sagen Vim Script, und dann habe ich genau diese History-Ausgabe, die ich gerade in die Datei umgelenkt habe, jetzt im Editor. Jetzt kann ich also mit einem Textprogramm beliebig das ändern. Dann mache ich zunächst Folgendes. Das interessiert mich alles nicht. Das markiere ich und das lösche ich.
Ich hätte mal eine Zwischenfrage.
Ja, bitte.
Diese Zeilennummer stört mich beim Skript, die davor sind?
Ja, die stören mich. Aha. Die muss ich noch wegmachen. Ja, ja, die stören. Ich will jetzt faktisch wirklich nur erstmal diesen rohen Datensatz, der rauskommt aus der History, will ich jetzt zurechtschneiden. Aha. Ich mache das immer so, ich lösche mich an die Befehle ran, die mich interessieren, also oben weg, unten weg, und dann baue ich die mir noch ein bisschen schön zusammen. Aha. Das heißt also, ich könnte jetzt hier auch noch die weglöschen, die interessieren mich jetzt eigentlich auch nicht. Und jetzt würde hier mein eigentlicher Vorbefehl drin stehen, diese Vorschleife. Und da lösche ich einfach die Zeichen, die mich auch stören. Und das wäre jetzt das Eigentliche, was ich mir ursprünglich eingetippt hatte. So, und das speichere ich jetzt in diesem Skript ab. Dann kann ich das mit Cat nochmal überprüfen. Cat Script ist tatsächlich so. Und jetzt wäre es natürlich schön, jetzt will ich es ausführen. Und eine Methode, sowas auszuführen, was in Skriptform vorliegt, ist, man schreibt hin SH, das ist der Befehl für die Shell. So ruft man die Shell als Befehl und schreibt dieses Skript dahinter. Und Sie sehen, es passiert genau das, was wir wollen. Date-Anweisung, eine Sekunde schlafen, Date-Anweisung, eine Sekunde schlafen, Date-Anweisung, Ende. So. Das könnte ich mir also selber bauen als Programm, als kleines Tool. Und wenn ich sowas meinetwegen immer brauchte, weil das mich beruhigt oder weil mir das irgendwie seelisch hilft oder was auch immer, dann könnte ich genau dieses ablaufen lassen, schaue mir es also an, wie es der Reihe nach passiert, und freue mich drüber. Also Sie sehen, Sie können schon Shell-Skript, also wenn Sie heute jetzt nach Hause gehen, können Sie sagen, Shell-Skript, gar kein Problem, habe ich gesehen, weiß ich genau, wie es funktioniert. Also eigentlich einfach. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, Klavier spielen wäre einfach, zur richtigen Zeit die richtige Taste drücken. Und ich sage immer, Programmieren ist einfach, an der richtigen Stelle die richtige Anweisung hinschreiben. Also eigentlich nicht kompliziert. Sie werden lachen. Es ist aber so, ich benutze diese Tools sehr, sehr häufig, weil ich oft eben solche Abläufe habe, natürlich nicht so etwas Primitives, aber doch etwas, was ein bisschen Mühe macht. Und wenn ich dann das 10. Mal interaktiv mit der Maus und mir irgendwas zusammengefummelt habe, dann sage ich, nee, das ist jetzt der Punkt, wo du dir ein Skript schreiben musst. Ich zeige Ihnen nachher vielleicht noch ein Beispiel, was ich dann mal nach langem Generve, wo ich mir dann selber ein Skript geschrieben habe. Also Sie sehen aber, das ist alles kein Hexenwerk. Sie schreiben es in eine Textdatei und können es einfach starten. Wenn man es jetzt ganz ordentlich macht, könnte man nur noch Folgendes tun. Mache ich jetzt einfach mal. Ich nehme mal nochmal diesen Vim hierher. Man schreibt in der Regel hier oben so eine Shebang-Zeile drüber. Die geht in der Regel so, also Doppelkreuz, Ausrufezeichen und dann den Namen des Interpreters. Das muss nicht die Shell sein, in dem Fall ist es aber sinnvoll, weil es ein Shell-Skript ist. Damit hat man schon mal dem Kern gegenüber ausgedrückt, du, das ist also ein Skript. Und da musst du den Interpreter laden, der für dieses Skript passt. Und den sage ich dir, wo der ist. Und der heißt eben in dem Fall bin-shell. Das schreibe ich da oben einfach rein. Und dann würde ich das gerne auch richtig wie ein Kommando starten können. Zum Beispiel in dieser Form, dass ich sage Punkt Schrägstrich Skript. Und das geht nicht. Das sagt doch keine Berechtigung. Und das hängt nun einfach mit diesen Berechtigungen im Linux zusammen. Wir gehen nochmal mit diesem schon gezeigten Befehl ls-l hier ins Rennen und sehen nochmal uns die Rechte vorne an. Ich kann das auch nochmal ein Stück hochschieben. Hier steht also rwrr. Heißt, ich als Eigentümer darf das Ding lesen und schreiben. Alle anderen dürfen es lesen. Auf ein Ausführen steht ja nichts. Und jetzt würde ich natürlich gerne dem System sagen, pass mal auf, du darfst auch ausführen. Also, Change Mode, wir ändern den Modus, die Rechte. Und wir geben allen ein X-Recht, execute. Also du darfst ausführen, das kommt jetzt dazu und das bekommt dieses Skript. Und dann wiederholen wir diesen ls-l, das mache ich ganz einfach, ich drücke zweimal die Cursor-Taste nach oben, da kommt genau dieser Befehl zurück. Und dann sehen Sie, aha, da ist jetzt rwx, rx, rx entstanden. Und das bedeutet, jetzt ist es ein ausführbares Programm. Wir haben dem Kern quasi signalisiert, dem Linux-Kern, du, das ist ausführbar, dann guckt er auf die Shebang-Zeile, weiß, wohin lang muss, und dann führt er das Ding auch aus. Und jetzt könnte ich also diesen Punkt-Skript aufrufen und schon hätte ich es geschafft. Also das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Die Befehle, die mich interessieren, rein in die Datei, mit Change Mode X ausführbar machen, die Shebang-Zeile vorsichtshalber, muss ich nicht zwingend immer haben, aber es ist nicht schlecht, wenn man sie hat, oben reinschreiben und damit ist man eigentlich dabei. So. Damit können Sie sich also, wie gesagt, beliebig eigene Shell-Skripte schreiben. Das war also die Interpretation zu diesem. Interaktiv, nicht interaktiv. Das Skript können Sie natürlich jetzt jederzeit auch in der Nacht ausführen. Können Sie Ihrem Cronleamen Bescheid sagen, pass mal auf, dieses Skript, 23.15 Uhr, immer ausführen. Und dann macht er irgendwas damit. Sie haben vielleicht schon erahnt, dass das natürlich nur ein Teil dessen ist, was dort geht. Das heißt, insgesamt ist diese Shell-Schnittstelle sehr, sehr mächtig. Sie ist deshalb mächtig, weil sie im Endeffekt eine Programmiersprache ist. Das heißt also, im einfachsten Falle schreiben Sie Ihre Befehle nur einfach hin, aber im komplizierteren Falle machen Sie richtige schöne Vorschleifen, Ifs und was weiß ich. Sie können also völlig frei formulieren. Sie sind nicht von dem Autor dieser Anwendung abhängig, das sind Sie bei einer grafischen Applikation ein Stück weit immer, weil Sie können nur die Dinge aufrufen, die im Menü vorgesehen sind. Das, was der Autor nicht vorgesehen hat, können Sie aufrufen. Hier sind Sie völlig frei, also alle Tools, die es gibt, können Sie benutzen. Es ist im Endeffekt nur eine Frage, ob Sie sie kennen und ob Sie sie wissen. Das weiß ich aber auch nicht alle. Da gibt es halt schöne Manuals, gibt es schöne Anleitungen, wo man sowas nachlesen kann. Und dann sind Sie aber völlig frei im Kombinieren. Also wie Sie Ihre Pipes aufbauen. Ich habe wirklich schon Pipes programmiert, die bestanden aus 6, 7 oder 8 Befehlen. Ich habe einfach der Reihe nach durchgefiltert. Ich habe mir vorne Daten erzeugen lassen, habe eine erste Filterung gemacht, noch was gemacht, irgendwas. Und hinten aus fiel mit einem Größerzeichen, mit der Ausgabeumlenkung das eigentliche Ergebnis raus. Und da ist ganz viel sozusagen in Zwischenschritten passiert, alles mit irgendwelchen Unix-Befehlen. Und es ist nicht zwischengespeichert worden, sondern ist wirklich zwischen den Applikationen einfach hin und her gegeben worden. Spart natürlich auch Speicherplatz in irgendeiner Form. Sie sind also prinzipiell, sage ich mal, flexibler als bei der GUI, was aber nicht gegen die GUI spricht. Jedes Tool hat seine Anwendung, das ist überhaupt keine Frage. Ich will das mehr unter dem Aspekt zeigen, nicht gegen die GUI zu sein, sondern es geschickt zu ergänzen und Ihnen zu zeigen, dass es ja noch eine zweite Welt gibt in der Linux-Welt, die man sich vielleicht erschließen könnte, die einem was nützt, also wo einfach nützliche Tools vorhanden sind. Das, was wir bis jetzt gesehen haben, kann ich ja vielleicht noch so einigermaßen grafisch machen, bis auf diese Vorschleife. Den Rest könnte ich ja vielleicht noch mit so einem File-Manager und irgendwie, aber spätestens bei der Programmierung steigen natürlich die grafischen Tools im Allgemeinen aus. Was auch noch ein Vorteil ist, wenn Sie jetzt jemandem das erklären möchten, wie das so geht mit dieser Schleife und einem Date und so weiter, dann haben Sie quasi die Dokumentation fertig. Sie brauchen ja nichts weiter machen, als zum Beispiel diese Zeilen in eine Mail zu kleben oder Sie geben einfach nochmal das Skript als Anhang mit und sagen zu dem anderen hier, so geht's. Also erstens ist es jetzt quasi dokumentiert, also wie man dreimal hintereinander weg mit einer Sekunde Zwischenraum einen Datumsstring ausgibt, haben wir hier dokumentiert. Das ist nachlesbar quasi für die Ewigkeit, solange dieses Skript irgendwo auf der Platte existiert. Wenn Sie sich mal überlegen, Sie haben eine komplexe Operation in der Grafik realisiert, dann wissen Sie vielleicht nach einem halben Jahr nicht mehr, wie Sie vorgegangen sind. Da haben Sie 25.000 Klicks gemacht, das ist mir öfters passiert bei Word. Ich benutze Word sehr selten, wenn ich dann mal irgendwas hingekriegt habe, wusste ich ein Vierteljahr später nicht mehr, wie ich das hingekriegt habe. Deswegen schreibe ich gerne LaTeX, weil bei LaTeX ist es auch dokumentiert, weil das sind Befehle und damit ist die Sache eigentlich erstmal klar. Und genauso ist das hier, man kann also in seinen eigenen Unterlagen nachgucken. Ist mir ganz oft schon passiert, ich habe ein neues Programm schreiben wollen, ein neues Skript schreiben wollen und habe mich gefragt, wie mache ich es am besten? Und da fiel mir ein, ich hatte doch vor einem Jahr mal so eine ähnliche Aufgabe. Und da gehe ich in meinen Skriptordner, suche mir mit entsprechenden Suchkommandos die Dinge heraus, die mich interessieren könnten und klaue bei mir selber quasi. Also schreibe einfach die Dinge ab oder nütze sie nach. Es wäre also quasi schon dokumentiert und gut weitergebbar. Und dass es auch bei entfernten Rechnern nutzbar ist, das hatte ich Ihnen an dem Damerau-Beispiel gezeigt. Wir waren also einfach dahin gesprungen und hatten einen entfernten Rechner ganz bequem genutzt. Gut, das war eigentlich schon mal das Fazit des Ganzen. Habe ich Ihnen schon mehrfach erzählt, das wollte ich Ihnen aber kurz vorstellen. Die Unix-Philosophie, also das sollten Sie im Hinterkopf behalten. Kleine Tools und immer schön kombinieren, Pipes und Ausgabeumlenkung. Das ist das Wesen eines Kommandozeilenansatzes. Ich will nur ganz kurz noch erwähnen, dass es also eine Reihe von sogenannten Shells gibt. Die Shell ist also nicht die Shell, sondern es gibt eine ganze Reihe von Shells. Können Sie sich mal durchlesen, müssen wir nicht weiter vertiefen. Ich würde das hier am Beispiel der Bash zeigen, Burn Again Shell. Das ist die aus dem GNU-Projekt stammende. Und das ist die, die man auf vielen Unixen einfach als Standard findet, das ist bei Linux. Es gibt wohl einige, die machen Z-Shell, soll uns jetzt hier nicht interessieren. Aber im Endeffekt, welche Sie auch immer nehmen, es ist völlig egal. Die Philosophie ist die gleiche. Kommandos werden hingeschrieben und mit Pipe und eine Ausgabeumlenkung wird kombiniert. Das hat also mit der konkreten Shell eigentlich nichts zu tun. Was mit der konkreten Shell zu tun hat, also wie bestimmte Sachen zu notieren sind. Aber gut. So, wenn wir sowas wie eine Shell benutzen, dann stellt sich ja immer die Frage, wo finden wir sie? Einmal habe ich Ihnen das schon gezeigt, grafisch kann das sein, finden Sie die? Sie können sie auch auf der Textkonsole finden. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das funktioniert. Ich gebe einfach mal die Tastenfolge Steuerung Alt F3 zum Beispiel ein. Und das, was da oben steht und man sicherlich schlecht lesen kann, ist typischerweise bei Linuxen aber immer vorhanden und heißt dann irgendwie Login Doppelpunkt. Das heißt also, wenn Sie mit so einer Tastenkombination Steuerung Alt F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arbeiten, kommen Sie auf eine der N-Konsolen, der virtuellen Konsolen, die Linux sowieso anbietet und in der Regel läuft nur auf einer, wenn überhaupt, die Grafik. Also nur auf einer dieser virtuellen Konsolen läuft das X-System und auf den anderen laufen solche Textdinge. Und hier können Sie sich faktisch ganz normal mit Ihrem Nutzerkennzeichen einloggen und Sie können dann hier drin arbeiten. Also auch das würde funktionieren. Das wäre dann interessant, wenn Ihre Grafik nicht funktioniert. Dann haben Sie nämlich nur sowas. Und dann können Sie sich hier einloggen, können Sie zum Beispiel Administrator werden und können also das System in Ordnung bringen. Will ich jetzt nicht näher vertiefen. Ich gehe mal wieder mit Steuerung Alt F1 in die Grafik zurück. Wenn es interessiert, ich hatte mal noch eine Seite hier eingeklickt. Da können Sie sich das nochmal an drei Beispielen anschauen, wie das etwa aussehen könnte. Ist aber jetzt nicht unsere Hauptanwendung, würde ich also jetzt damit auch keine Zeit weiter vertun. Wenn das näher interessiert, kann gerne später noch dazu fragen. Und was man vielleicht auch noch machen kann, das ist eine SSH, also faktisch so eine Secure Shell, als Applet. Wir bieten sowas an. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, wie wir das anbieten. Jetzt habe ich natürlich ein ganz kleines Problem. Ich muss noch mal kurz mir hier die Navigationsleiste einblenden. Wir haben also einen Login-Server an der TU, der heißt login.tuchemnitz.de. Der bietet hier Login mit Secure Shell. Und dann kommt hier eine Kommandozeilenschnittstelle. Das heißt, wenn Sie Java haben, Java ist ganz schlecht, weiß ich, also wegen vielen Fehlern und Oracle und allem drum und dran, aber trotzdem ist es hier Java in dem Fall, dann können Sie hier auf dieser Konsole einfach einloggen. Ich könnte es ja mal probieren. Ich würde mal versuchen, meinen Testnutzer hier zu benutzen. Mal sehen, ob es gelingt. Moment, war einer zu viel. Siehe da, würde gehen. Also ich hätte jetzt quasi im Webbrowser, der Java-fähig ist, ein Shell. Und jetzt könnte ich hier mich ganz normal bewegen. Wir haben ja schon gelernt, date zum Beispiel würde also der auch bringen. So, date. Oder, was weiß ich, uptime. Da kann ich mal fragen, wie lange ist denn der Rechner an? Und da steht da, 43 Tage ist er an. Kann ich mal gucken, ah, läuft schon 43 Tage, alles klar. Also sowas kann ich machen. Wenn ich fertig bin, haben wir ja gelernt, Ctrl-D oder einfach Exit. Und dann bin ich wieder draußen und das Ding ist erledigt. Also so etwas kann sein, sowas kann man anbieten. Und dann ist es immer gut, wenn man die Shell beherrscht, wenn man diese Schnittstelle benutzen möchte. Der normale Weg dürfte aber der sein, den ich Ihnen gezeigt habe. Terminal-Emulator im Terminal öffnen oder bei KDE heißt es, glaube ich, Konsole, dieses Programm. Das ist völlig egal, mal Konsole, mal Terminal, wurscht. Man kann es sich zum Bedienzentrum machen. Das heißt also, ich zum Beispiel, wenn ich mich einlogge auf einer grafischen Konsole, ist eigentlich das allererste, dass ich mir so einen Terminal-Emulator starte. Und dann habe ich mir angewöhnt, da ich meine Mails lesen will, dass ich auch die Mails hier drinnen bearbeite. Da kann man sich fragen, wie soll denn das gehen? Wie kann das gehen, dass man Mails in der Kommandozeile bearbeitet? Nun, das geht dadurch, dass es entsprechende Programme gibt, die also auf der einen Seite E-Mail beherrschen, also SMTP, IMAP und sowas, und auf der anderen Seite eben ein nicht grafisches textuelles Interface bieten. Heute früh ist ein Vortrag gelaufen, soviel ich gelesen hatte, mit MUT ging irgendwas. Das ist ein so ein Vertreter. Ich benutze was anderes. Ich benutze Alpine, schon seit 1992, also historische Gründe. Starte ich mal. So, Sie sehen schon, man würde es gar nicht glauben, aber das ist meine Inbox, meine Mailbox. Und da könnte ich jetzt hier zum Beispiel tatsächlich Mails lesen. Würde funktionieren. Und ich könnte also hier Cursor hoch und runter und irgendwie, was sage ich mal zum Beispiel, keine Ahnung, was nehmen wir mal? Nehmen wir mal Dateneinspiel beendet. Ich als Administrator sehe jetzt, jeden Sonntag spielen wir Daten ein in ein bestimmtes System in unserer Datenbank und das ist jetzt quasi fertig. Und wenn ich das jetzt bearbeiten möchte, gehe ich in der Regel so hin, dass ich mir ein zweites Fenster öffne, also einen zweiten Reiter, ich arbeite ja gerne mit Reitern, und springe jetzt auf diesen Server, den das jetzt betrifft, in dem Fall Server Lib. So, und dann nehme ich mir genau diesen Pfad hierher mit Doppelklick und den werfe ich mal versuchsweise hier ein. Und da sagt er, darf ich nicht. Ja klar, ich bin nicht Administrator. Und dann könnte ich jetzt aber Folgendes machen, ich könnte sagen sudo bash, ich will also eine Bash haben, aber mit Root-Rechten, also mit Systemadministrator-Rechten. Und dann wiederhole ich diesen Befehl, zum Beispiel in der Form. So, und jetzt kann ich mir das Protokoll dieses Laufs anschauen. Also das ist so eine ganz typische Arbeit, so wie wir eben Maschinen administrieren. Das sind solche Mails, die bekommen wir von den Systemen und wir gucken nach, ob das Protokoll stimmt, ob ein Fehler drin ist, ob wir irgendwas machen müssen und so weiter. Wenn das erledigt ist, gehe ich wieder raus aus diesem Server. Und jetzt könnte ich diese Mail natürlich auch wegschmeißen, ganz klar. Mache ich jetzt aber mal noch nicht. Ich gucke mir das Protokoll in Ruhe nochmal später an. Gut, damit haben wir aber jetzt schon drei Arten von Programmen gesehen, die man starten kann. Wir haben zum einen gesehen solche Tools wie Date oder was haben wir noch gesehen? Cat, die direkt auf der Kommandozeile arbeiten. Jetzt haben wir so ein Tool gesehen wie Alpine, was auch quasi auf der Kommandozeile arbeitet, aber Fullscreen operiert. Vim war genauso ein Beispiel, Editor arbeitet auch Fullscreen. Und die dritte Sache war gewesen, wir hatten mal Gedit gestartet, wir können also auch grafische Applikationen starten. Das sind so die drei Dinge, die man machen kann. Das heißt also im Endeffekt, ich könnte auch sagen, ich mache also überwiegend die Bedienung über diese Shell und könnte zum Beispiel auch mein Office oder ähnliche Programme darüber starten, also LibreOffice, OpenOffice, irgendwas in dieser Dreh. Das hat zum Beispiel den ganz großen Vorteil, wenn ich jetzt mit einem Schlag alle Doc-Dateien eines bestimmten Verzeichnisses öffnen möchte, schreibe ich halt einfach hin OpenOffice.doc und dann habe ich die alle. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, mitunter auch die grafischen Applikationen schneller zu starten und schneller mit Parametern zu versorgen. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie machen es andersrum, starten Sie erst mühevoll LibreOffice, dann machen Sie Open, also Datei öffnen, irgendwas, klicken sich durch, haben Sie eine Datei offen. Dann haben Sie noch eine offen, noch eine in dieser Form. Es ist eigentlich schöner, wenn Sie es anders machen könnten. Mal sehen, ob ich es mal einem Beispiel zeigen kann. Ich würde jetzt zunächst mal versuchen, aus dieser Shell, das haben wir noch gar nicht diskutiert, mal den Standort zu wechseln. Jemand hat mir vorhin schon die Hilfestellung gegeben, ich war also aus Versehen im Ordner Desktop gelandet, will aber eigentlich gar nicht in den Ordner Desktop, sondern ich würde gerne mal in mein Home-Verzeichnis gelangen. Das muss ich ja auch irgendwie schaffen. Und da gibt es einen Befehl, der heißt CD, also Change Directory, wechsle das Verzeichnis. Und mit diesem Befehl, wenn ich nichts weiter dahinter schreibe, komme ich immer in mein Home-Verzeichnis. Muss ich also gar nicht drüber nachdenken, gebe ich einfach CD. Zack, bin ich im Home-Verzeichnis. Und jetzt hatte ich mir letztens bei einem Workshop, wo ich war, ein paar Dateien hingelegt und dieser hieß also UAZ-Workshop und da würde ich mal sagen, ich gehe mal in diesen Ordner hinein. Also UAZ, Tabulator gedrückt, ja tatsächlich gibt's, gehe in diesen Ordner hinein und mache dort einfach mal ls und lass mir mal mit ls den Inhalt zeigen. Vor uns hatte ich das spezifischer angegeben, da hatte ich hingeschrieben ls-l-datum, da habe ich also nur genau eine Datei mir auflisten lassen. Jetzt habe ich nichts gesagt, da listet mir alles auf, was ich hier habe. Und jetzt könnte es doch sein, ich möchte gerne alle PDF-Dateien im Acrobat Reader anschauen. Wäre ja eine typische Anwendung, die man sich vorstellen könnte. Dann würde ich an dieser Stelle vielleicht formulieren AcroRead, auch wieder mit Tabulator ergänzt, brauche ich nicht so viel tippen. Das ist der interne Name vom Acrobat Reader. Und jetzt könnte ich alle diese PDFs natürlich dahinter schreiben, aber das ist viel zu mühselig. Ich schreibe einfach hin Stern.pdf. Der Stern ist ein Zeichen, der sagt, beliebige Zeichen dürfen dort stehen. Man nennt das auch manchmal Trankierung, also faktisch, dass man irgendwo die Seiten offen lässt, dass man sagt, beliebige Zeichenfolgen dürfen da stehen. Wenn ich das jetzt hier hinschreibe, akkurat Stern.pdf, wäre das Signal an die Shell, dieses aufzulösen. Also der nimmt jetzt dieses Muster Stern.pdf her, guckt in das aktuelle Verzeichnis und baut dann die Dateinamen so auf, wie sie da drin stehen und wirft sie dem akkurat vor. Gucken wir mal, ob das stimmt. Na, da bringt ab und zu mal einen Fehler. Da sieht man nochmal mitunter, was auch die Programme im Hintergrund für Fehler bringen. Ist manchmal dann günstig, wenn ein Programm nicht so funktioniert. Sie starten sie über eine grafische Oberfläche und fragen sich, warum geht es denn nicht? Hier kriegen sie meistens noch eine vernünftige Aussage. Ja, und jetzt kann ich also dieses Fenster groß ziehen, wenn ich das möchte. Und ich sehe, ich habe also offenbar vier PDF-Dateien und die kann ich der Reihe nach mir jetzt hier einfach angucken in Form von Reitern. Inhalt spielt hier keine Rolle, das ist irgendwelches Thema von uns, das ist nicht Geheimnis, aber sag mal nicht das, was wir hier diskutieren wollen. Aber Sie sehen, die Idee war die, ich starte ein wirklich grafisches Programm, was ich auch grafisch nutzen will, aber ich benutze die Kommandozeile als Mittel, um es schnell mit den nötigen Dateien und Optionen zu versorgen, die ich einfach dafür gerne hätte. Jetzt mache ich das Ding wieder zu. Was sagt er mir hier? Are you sure close tabs? Sehr schön, so hätte ich das machen können. Oder aber, ich hätte jetzt zum Beispiel sagen können, in einer ähnlichen Form OpenOffice, alle RTF-Dateien und, also den Punkt muss ich nicht mal schreiben, den kann ich auch weglassen. Und alle, was haben wir noch? PPTs. So. Ähnliche Sache in grün. Also finde ich immer recht praktisch, weil wenn man wirklich mal mehrere Dokumente öffnen will, ist das ansonsten aus meiner Sicht etwas mühselig. Gut. müsste er eigentlich haben. Ja, genau. Hat er also faktisch in mehreren Fenstern. Das war das PPT und das ist irgendwie dieses RTF. Gut. Können wir also genauso benutzen. Danach können Sie natürlich grafisch weiterarbeiten. Sollten Sie auch tun. Nur das Starten übernimmt eben die Shell. Dagegen spricht nichts. Können Sie auch machen, wie Sie wollen. Okay. Also soweit erstmal schon, da haben wir ein bisschen was gesehen, mal zu mustern, dass also die Shell sowas kann wie Muster. Im Endeffekt, wenn Sie so wollen, ist das das Thema reguläre Ausdrücke in einer speziellen Ausprägung. Sie sagen also, ich möchte alle Dateinamen haben, die irgendwie beginnen und mit RTF enden oder die irgendwie beginnen und mit PDF enden. Und das fällt einem schwer, jetzt alle aufzuzählen, die da technisch möglich sind, weil Filenamen können sehr, sehr lang sein, relativ. Und jetzt müssten Sie, wenn Sie es nicht so in so ein Muster schreiben könnten, natürlich alle Namen der Reihe nach aufzählen. Oder aber Sie gehen rein, das können Sie auch machen, und klicken sich das zusammen. Sie können also jetzt zum Beispiel sagen, AccuRead, dann klicke ich hier auf dieses, drücke einen Tabulator noch einmal, dann kommt diese PDF oder dann noch klicke ich diese und diese PDF. Also man kann sich das auch mit der Maus zusammensetzen, ist aber natürlich äußerst beschwerlich im Vergleich. Das heißt also, da machen sich solche Muster doch relativ gut. Okay. Schauen wir mal. Das nächste hatte ich Ihnen eigentlich schon erzählt. Das war also der Start von Grafikprogrammen über die Kommandozeile. Es kann manchmal auch dazu gut sein, um sowas zu realisieren, zum Beispiel Firefox minus Profilmanager. Da geht es gar nicht darum, dem Firefox jetzt irgendwelche Dateien unterzuschieben, sondern es geht darum, dem Firefox noch eine bestimmte Option beim Starten mitzugeben, die sagt, Profilmanager hätte ich gern. Also sowas könnte mitunter auch interessant sein. Ansonsten denke ich, sind die Beispiele klar, ob das nun ein Sternpunkt XLS oder Sternpunkt RTF heißt, ist ja egal. Also Sie haben das Prinzip gesehen. Und die anderen Beispiele hatte ich Ihnen auch schon gezeigt. Also Alpine wäre so eine Möglichkeit. Das wäre also ein Programm, was in dem Terminal läuft und Fullscreen die Dinge darstellt. Oder, was noch wäre, Midnight Commander, falls jemand sich für sowas interessiert. Es gibt also aus der klassischen DOS-Welt bekannt den sogenannten Norton Commander. Sowas gibt es entsprechend implementiert auch für Linux. Und da könnten Sie den Midnight Commander öffnen und da können Sie sich dann wieder mit zwei Paneln betun, wie das im Norton Commander so war, können also mit dem Tabulator hin und her springen zwischen den Paneln, mit F5 kopieren, mit F8 löschen und was weiß ich nicht. Also das ist durchaus auch ein Tool, was man schnell mal verwenden kann, um Filearbeit in dieser Konsole zu realisieren. Der Midnight Commander hat noch ein paar andere schöne Eigenschaften. Er kann bestimmte Pakete auseinanderwickeln. Also nehmen wir mal an, Sie haben ein Linux-System, was RPM-Pakete installiert. Sie haben so ein RPM in der Hand, wo man reingucken. Da kann man das benutzen, weil der kann das RPM auswickeln, der kann dann dieses sogenannte CPIO, was da noch drin liegt, auswickeln und Sie können bis in die einzelnen Dateien reinschauen und können sich eine einzelne Datei mal rauskopieren. Sie brauchen also nicht mühevoll das Paket zu installieren, sondern der kann da quasi auch reingucken. Und genauso kann man auch ein paar andere Sachen anschauen. Also insofern könnte der auch helfen, wäre also die Alternative zu den reinen Shell-Befehlen und zu den grafischen Tools, wie zum Beispiel das, was ich ganz am Anfang hatte, diesen grafischen File-Manager. Wäre also eine Idee. Ich hatte bis jetzt im Wesentlichen, wenn ich die Kommandozeilenbefehle mit Argumenten versorgt habe, dort Dateinamen oder solche Dinge angegeben. Ich möchte es auch noch einem anderen Beispiel nochmal zeigen, dass es im Endeffekt zwei Arten von Argumenten gibt, die man dort typischerweise benutzt, indem ich einfach mal das Kommando CAL hernehme. Das ist ein Kalenderprogramm. Da können Sie sich faktisch einen beliebigen Kalender ausgeben lassen. Wenn Sie einfach mal wissen wollen, was war denn im Jahre 71 der 25. Januar von Tag, das können Sie dort nachgucken. Weil der im Prinzip hunderte von Jahren vor und zurück einfach rechnen kann. Ich nehme mal dieses Beispiel, so wie ich es hier habe, mit. Lösche nochmal die Ausgabe und rufe das mal. Da hätte ich also im Prinzip einen Kalender für ganz 2013. Und ich habe eine bestimmte Option übergeben, die da heißt, der Sonntag sei der erste Tag. Wenn Sie hier gucken, immer sonntags stehen vorne. Wenn Sie das stört, dann können Sie dem Kommando auch sagen, der Montag möge der erste Tag sein. Dann machen wir das nochmal. Dann holen wir uns diesen Befehl zurück, tauschen das S gegen ein M, dann ist der Montag vorne und dann sehen wir das. Genau so eine Geschichte, Montag vorne und das Jahr 2013. Im Endeffekt, aus Sicht der Shell, ist das nichts anderes. Das sind eigentlich nur Argumente. Ich habe also einfach Argumente hinten ergänzt, aber es hat sich herausgestellt, so als typische Konvention, dass die Argumente, die mit so einem Minus oder mit zwei Minuszeichen beginnen, sogenannte Optionen sind. Das sind also Angaben, die die Wirkungsweise eines Programms in vorgefassten Grenzen ändern. Das heißt, diese Optionen müssen vom Programmierer vorgesehen sein, sonst kann man sie nicht aufrufen. Und die werden auch von der Shell nicht speziell behandelt. Also anders als zum Beispiel das Pipe-Zeichen oder das Größerzeichen wird es nicht von der Shell weggefangen, sondern wird 1:1 an das Kommando übergeben. Das heißt, hier wird wirklich das Kommando CAL gerufen. Dem wird als erstes Argument minus M übergeben und als zweites Argument dann hier die 2013. Und nun ist es aber so, dass diese Optionen eben festgelegt sind. Das heißt, ich muss im Manual nachlesen, welche Option kennt das Programm. Bei der Jahreszahl bin ich mehr oder minder frei. Da kann ich eben hinschreiben, ich möchte es von 2013 oder ich möchte es auch von 921. Das kann ich also genauso tun. Dann habe ich also den Kalender als im Jahre 921. Also das ist dann mehr oder minder frei. Oder wenn Sie es für einen Editor sich überlegen, dann ist es so, den Dateinamen, der ist frei, den gibt der Autor nicht vor. Das ist klar, das kann er nicht kennen. Aber die Option, was der Editor vielleicht für spezifische Eigenschaften haben soll oder auch nicht, das gibt natürlich der Autor vor, weil es muss ja programmtechnisch hinterlegt sein in irgendeiner Form. Also das sind so die zwei typischen...
920 wäre noch ein besseres Beispiel, da könnte sogar aufs gleiche Datum kommen.
Habe ich keine Ahnung jetzt, aber so in dieser Form. Also 920 können wir genauso hinschreiben.
Nee, umgedreht.
Ja, also wir können doch sagen, wenn wir so eine Zeile hier hatten, also jetzt 2013, da können wir auch sagen, uns interessiert jetzt eigentlich mal der April. Also auch das wäre möglich. Wir können also noch ein Argument dazwischen schieben und können also sagen, bitte für April 2013. Also das sind eben diese zwei Arten, das ist von der Shell her nicht festgelegt, aber in der Regel von den Programmen so, das nennt man halt eine Option. Das ist das, was ein Programm sozusagen bestimmte Features freischaltet, nicht freischaltet oder einfach die Handlungsweise ändert. Und das andere sind eben dann solche Angaben wie Jahreszahlen, wie Dateinamen oder irgendwelche Dinge. Gut. Kurz nochmal hier. Das war also der Teil, hatten wir schon diskutiert, diese drei Arten Programme. Und ein bisschen was zum Scripting hatte ich auch schon gezeigt. Wir hatten ja schon mal die Vorschleife geschrieben und haben sogar schon mal ein erstes Programm geschrieben, haben das in ein Programm gespeichert. Mir sind mal drei Sachen eingefallen, wo eigentlich Scripting uns auftritt. Das ist zum einen in unseren interaktiven Shells, gibt es sogenannte Shell-Funktionen und Aliase. Wundern Sie sich mal nicht über die Schreibweise von Aliase, die habe ich bewusst so verbogen gemacht, die möchte ich mit Ihnen nämlich gemeinsam gerade mal gleich gerade ziehen. Also das soll eine Übung sein sozusagen, dass wir das noch in Ordnung bringen. Deswegen habe ich es ja so verbogen hingeschrieben. Das heißt also, wenn diese Bash gestartet wird, liest sie standardmäßig eine Datei namens .bashrc ein, die im Home-Verzeichnis liegt. Diese Tilde, die hier vorne dran steht, die symbolisiert quasi das Home-Verzeichnis des Benutzers. Sie liest also dieses .bashrc im Normalfall ein und in diesem .bashrc habe ich die Möglichkeit, Shell-Funktionen oder auch sogenannte Aliase zu formulieren, also alternative Namen für ein bestimmtes Kommando. Das wäre das mit meinem H und der History, das zeige ich Ihnen nachher gleich noch. Dann habe ich die Möglichkeit, externe Shell-Skripte zu schreiben. Das ist das, was wir gemacht haben mit diesem kleinen Kommando-Skript. Oder aber ich gebe solche Dinge auch interaktiv ein. Wir haben ja gesehen, dass wir die Vorschleife auch interaktiv eingeben können. Dann haben wir es aus der History rauskopiert, dann haben wir es ins Skript geschrieben. Sie sehen, es ist eigentlich alles gleichwertig. Es ist nur eine Frage, wo hebe ich es auf? Oder wie mühevoll ist es, um so ein Ding einzugeben oder zu erstellen? Aber an diesen Stellen treffen uns quasi, oder haben wir faktisch Kontakt mit den Scripting-Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen das mit der Bash-RC danach gleich. Ich wollte bloß hier nochmal ganz flink diesen falschen Namen gerade ziehen und das mache ich auch mal mit der Kommandozeile. Das heißt also, diese Seite hier, die ich hier bereitgestellt habe für den Vortrag, ist einfach eine ganz schlichte HTML-Seite, die ist auch von Hand geschrieben. Habe ich mit diesem BIM, mit diesem Editor geschrieben, also nicht irgendwie mit komplexen Tools und habe also bewusst diesen Fehler hier reingemacht und das versuchen wir jetzt mal gerade zu reparieren. Ich lösche dazu nochmal meine Konsole, bewege mich mit CD in mein eigenes Home-Verzeichnis und wir haben bei uns an der Uni die Konvention, dass jeder, wenn er selber seine eigenen Pages veröffentlichen will, das unter einem Ordner tut, der da heißt Public HTML. Public-HTML ist bei uns einfach so eine Konvention. Dort gucken die Webserver rein. Also schreibe ich hin, Public, drücke einen Tabulator, der ist so lieb, der kennt nur diesen einen Namen, ergänzt das gleich, brauche ich das also nicht weiter bearbeiten. Jetzt könnte ich quasi mit ls mal schauen, was gibt es denn da unten drunter. Ah, da gibt es zum Beispiel den Ordner Linux-Tag. Dann nehme ich diesen. Dann gucke ich nochmal, was es da gibt. Dort gibt es zum Beispiel was für 2012, was für 2011 und 2013. Ich gehe also nach 2013. Schaue nochmal nach. Und dann habe ich hier eine Datei, die heißt Linux-Tag 2013. Und die öffne ich jetzt einfach mit dem Editor. So, das ist jetzt das Innenleben dieser Webseite, die Sie gesehen haben. Und jetzt hatte ich doch irgendwo dieses verbogene Alias hier drin stehen. Das markiere ich mir einfach mal mit der Maus. Gehe dann in meine Shell zurück, suche das einfach im Editor, das ist jetzt völlig egal, mit welchen Editor Sie es machen, Sie müssen halt die Suchfunktion beherrschen und siehe da, da steht genau diese Stelle. Das ist das Innenleben von dem, was Sie gerade im Browser gesehen haben. Und jetzt ziehen wir das gerade, indem wir hinschreiben, so hätten wir es gern. So, jetzt hätten wir es hübsch, denke ich. Und weil wir das File jetzt geändert haben, gehe ich nochmal ganz ans Ende und schreibe auch hin, dass die letzte Modifikation am heutigen Tage stattgefunden hat, also nicht gestern, sondern heute. Jetzt könnte ich dann noch an die Stelle von der 15 gehen, könnte dort jetzt eine 16 reinschreiben. Man kann es einfacher machen im VI, man gibt Steuerung A, da addiert er die erste Zahl, die man in der Zeile hat, eins dazu. Da habe ich aus der 15 kleine 16 gemacht. Das ist also jetzt nur ein Trick, den man mit dem Editor nutzen kann. Und wenn ich damit fertig bin, gebe ich zwei große Zs ein und speichere den ganzen Spaß ab. Das müssen Sie sich nicht merken, der VI ist ein bisschen ein kryptisches Tool, aber wenn man einmal kann, ist es eine wunderbare Waffe, die man einsetzen kann gegen seine Dateien. Also wirklich, wirklich sehr leistungsfähig. Dasselbe werden die Emacs-Freunde von ihrem Tool behaupten, es ist absolut so, es gibt halt die zwei Lager und irgendwann hat man sich in der Regel entschieden. Ich habe mich irgendwann für Wim und diese Linie entschieden, mache also das und die Emacs-Leute machen das. Um das zu zeigen, dass das jetzt wirklich gewirkt hat, gehen wir also wieder in unsere Webseite und ich lade sie einfach neu. Na, so, neu laden. Und siehe da, es ist vollbracht quasi. Also auch über diesen Weg kann man natürlich mit der Kommandozeile Webseiten erstellen. Also das wäre mal ein praktisches Beispiel. Und hier steht nochmal da, was man sich auch zum Beispiel für Konstrukte ausdenken könnte, um zum Beispiel eben mal Musik abzuspielen, mit Hilfe des Kommandos mPlayer. Und ich habe also oben drüber geschrieben, was es sollte. Es sollte also in bestimmten Unterverzeichnissen immer die Dateien alle rufen, die da irgendwie Oronto und Monty drin stehen haben. Also wer sich mit Händel auskennt, Alcina, kommen diese Figuren vor. Ich habe meine Alcina-Aufnahme digitalisiert und da wollte ich einfach mal immer das von dem Oronto, weil der Sänger mir gut gefallen hat. Und da habe ich mir einfach dann mal ein kleines Skript zu Hause geschrieben, was genau das dann hier gemacht hat. Und dann konnte ich eben der Reihe nochmal alles das von diesem Oronto da anhören. So. Der Sänger hieß Monty und die Rolle hieß Oronto. Egal. Also sowas kann man sich dann einfach mal, wenn man es fünf oder zehn Mal so eingetippt hat, und das ist sehr mühselig, dann irgendwann kommt man auf die Idee, das schreibt man sich mal ins Skript. Vollkommen klar. Ja, dann hatte ich Ihnen behauptet, BashRC wäre eine so eine Datei, wo Sie irgendwas steuern können. Ich habe behauptet, das, was mit meinem History zusammenhängt, mit dem H, wäre sowas. Schauen wir uns das mal an. Zunächst einmal hatte ich ja gezeigt, dass H und History bei mir wirklich identisch wirkt. Aber H ist kein Standardkommando. Jetzt wäre die Frage, ja, was ist es denn? Wenn ich nicht weiß in der Shell, was es ist, dann gibt es dort einen Trick, der heißt Type. Gibt es einen Befehl, der heißt Type und der stellt fest, was es ist. Ich würde also an dieser Stelle Type H schreiben und dann ist die Shell so freundlich und sagt, das ist ein Alias, das ist ein Alternativname für History. Also das, was hier links steht, ist gleichbedeutend mit dem, was hier rechts steht. Und jetzt wäre natürlich die Frage, ja, wo kommt das her? Ich könnte das jederzeit selber von Hand immer in der Sitzung neu definieren. Das ist ja anstrengend, wenn ich bei jedem Shell-Start wieder alle meine Aliase, die ich mir über Jahre hinweg ausgedacht habe, neu definieren müsste. Also ist es schon gut, ich kann mir das dauerhaft ablegen. Und da hatte ich ja Ihnen das Versprechen abgegeben, das kann man auch. Ich gehe also mit CD nochmal in das Home-Verzeichnis und lade diese BashRC. Das ist die Standarddatei, die man dafür eigentlich benutzt. Und jetzt suche ich hier drin mal nach History. Tori. Das ist es noch nicht. Das muss irgendwas mit Alias sein. Also Alias History. Ja, das ist er. Wenn Sie es sehen, ist das erkennbar. Also das mit dem Invers markieren ist nicht so eine tolle Idee. Da, wo mein Cursor steht, also hier. Das ist der Befehl. Es steht also faktisch in dieser in dieser BashRC einfach zum Beispiel drin, H ist History. Und so habe ich eine ganze Menge, wie Sie sehen, solcher Aliase für mich definiert. Das sind zum Teil Pfade zu irgendwelchen Verzeichnissen. Oder das sind irgendwelche Befehle, die ich immer wieder aufrufen will, zum Beispiel sowas. Das kann ich mir dann nicht zwingend merken hier unten, dass ich also dieses Kommando Luit mit genau dieser Option aufrufen will. Also das ist auch anstrengend, sich das alles immer zu merken, das alles immer einzutippen. Und darum sind solche Alias-Namen eine wunderbare Angelegenheit. Das heißt also immer, das, was Sie links von diesem Ist-Gleichzeichen definieren, können Sie jetzt wie einen neuen Befehl in Ihrer eigenen Umgebung benutzen. Das sind in der Regel also Abkürzungen. Und dann wird automatisch das, was auf der rechten Seite steht, dafür eingesetzt. Das heißt, die Shell nimmt diesen Alias-Namen her, tauscht sie gegen das auf der rechten Seite einfach aus, tut so, als hätten sie das geschrieben und führt das dann einfach aus. Also das ist eine gute Technologie aus meiner Sicht, um für sich alleine den Aufwand zu reduzieren. Das ist eine Möglichkeit.
Was passiert bei Namensdoppelungen?
Es gibt eine festgelegte Reihenfolge, wie ein bestimmter Name analysiert wird. Das hat die Shell quasi definiert. Also wenn jetzt faktisch im Bereich der Aliase oder der realen Kommandos oder auch der Shell-Funktionen Dinge sind, gibt es dort eine Auflösungsreihenfolge. Ich hatte sie hier ins Material notiert. Mal gucken, ob wir sie ganz schnell finden. Hier steht sie. Kommando- und Ausführungsreihenfolge. Das heißt, zuerst guckt die Shell immer nach einem Alias. Habe ich mal so ein Beispiel angegeben. Also ich habe mir zum Beispiel einen Alias gebaut, der heißt Punkt, Punkt. Und da steckt eigentlich CD.punkt dahinter. Das bedeutet, gehe eine Stufe höher im Dateibaum. Kann ich noch einmal zeigen. Danach kommt ein sogenanntes reserviertes Wort. Die sind dann die zweitwichtigsten. Das sind die Dinge, die die Shell intern definiert hat. If, while, for. Also die man braucht, um sozusagen komplexere Kommandos zusammenzusetzen. Dann kommen die selbstgeschriebenen Shell-Funktionen, die man mit dem Schlüsselwort Function definieren kann, aber nicht muss, aber typischerweise sollte man es so tun. Dann kommen die eingebauten Kommandos, das sind also die, die in der Shell drinstecken, immer schon drinstecken, sogenannte Built-ins. Und dann kommen die externen Kommandos, wie zum Beispiel dieses Uptime, wo man gucken kann, wie lange der Rechner schon läuft. Also das sind die fünf Kategorien und werden in dieser Reihenfolge aufgelöst. Das heißt, wenn man sich also da nicht sicher ist, kann man nach dieser Tabelle sich das also anschauen. Im Normalfall sollte man aber vielleicht vermeiden, dass man jetzt ein Alias so legt, wie ein Kommando heißt. Es sei denn, man will wirklich das Kommando überdecken. Ich habe mir auch so ein Beispiel mal gebaut.
Bei Les hat es gesehen.
Alias von Les. Ja, genau. Also sowas kann man machen. Ich habe zum Beispiel folgendes Problem gehabt. Ich habe immer gerne mal Tippfehler drin. Ich vertippe einfach die Reihenfolge der Zeichen. Und sehr häufig braucht man ja das Kommando CD zum Springen. Und oft ist es mir gelungen, ich habe DC eingegeben. Und DC ist ausgesprochen lästig, das ist nämlich ein Calculator-Programm, was mit umgekehrter polnischer Notation arbeitet. Also nichts, was man wirklich will und braucht. Das ist eigentlich ein Backend zu einem anderen Calculator-Programm, das da heißt Base Calculator, BC, das ist relativ vernünftig nutzbar, aber der Desk Calculator, dieser DC, ist nicht sinnvoll nutzbar, also aus meiner Sicht. Das heißt also, im Endeffekt hatte ich immer den Stress, dieses DC wieder loszuwerden. Und da habe ich gesagt, dieses Drama muss ein Ende haben. Ich definiere mir also quasi einen Alias, der da heißt DC, und der wird auf CD abgebildet. Das heißt, also der korrigiert meinen Tippfehler. Ich zeige es Ihnen. Hier oben steht es. Hier, diese Zeile. Nee, Moment. Ich war schon gerade dort, ne? Ich gehe mal hoch. Ich habe falsche Taste erwischt. Hier oben kriegen wir sie. Hier ist sie. Die da. Also DC ist CD.
Und damit ist das DC überhaupt nicht mehr zu erreichen?
Da ist das DC jetzt erstmal in dieser Form nicht zu erreichen. Ich könnte natürlich aber jederzeit sagen, zum Beispiel über einen absoluten Pfad, könnte ich das jederzeit natürlich erreichen. Na, das geht schon. Aber das will ich ja ganz bewusst verstecken. Das will ich ja gar nicht. Das will ich ja aus Versehen auch vermeiden. Dann haben wir bei uns ein paar Spielmetze ein Kommando implementiert, das heißt SL. Ich zeige Ihnen das mal, was das macht. SL. Ich habe es mal wahrscheinlich auch umdefiniert, um genau dieser Falle zu entgehen. Genau, ich habe es mal auf LS. Machen wir mal, mal sehen, wo ist denn das? Kleben wir, kriegen das raus, denke ich. Nee, das war zu viel, aber vielleicht bei Bin, SL, nee, dann User Bin wahrscheinlich, oder? Ja, genau. So, da hat jemand mal so ein Kommando implementiert, da kommt so eine Lok gefahren. Das ist nicht wirklich gefährlich oder so etwas. Es ist nur einfach lästig, wenn ich einen Tippfehler gemacht habe, einfach LS gemeint habe, wollte mir mein Verzeichnis auslisten lassen und kriege jedes Mal dieses Ding. Und das haben die auch so programmiert, dass es nicht abbrechbar ist. Also Ctrl-C wirkt nicht. Das heißt also, die wollen schon, dass du dir dann diese Eisenbahn anguckst. Und das guckst du dir zweimal, das guckst du dir dreimal an und irgendwann überlegst du dann, wie du dich davor schützen kannst, dass dir das aus Versehen passiert. Weil Tippfehler, wie gesagt, bin ich ein großer Meister davon. Ich schreibe schon gerne statt Chemnitz, Schmenitz oder solche Dinge. Also da habe ich absolut irgendwie wahrscheinlich Alzheimer oder keine Ahnung. Jedenfalls ist das auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich dann selber schützen will. Und da habe ich genau dann angefangen, mir solche Aliase zu definieren. CD, DC, LS, SL und diese Dinge. Um einfach hier nicht in die Falle zu tappen. Gut. Was hätten wir noch Schönes gehabt? Wir hatten ja noch mal kurz das mit der Bash-RC. Ich probiere jetzt mal was. Ich denke mal, das Letzte, was ich aufgerufen habe mit dem VI, war bestimmt die Bash-RC. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und da sage ich ihm einfach mal, hol mal das letzte VI-Kommando nochmal ran. Das kann man machen, indem man Ausrufezeichen davor schreibt. Da geht er nämlich auch in diese History-Liste hinein und sucht das letzte Kommando, was mit VI beginnt. Und siehe da sind wir wieder da. Wäre also eine andere Methode, wie man auf die History zugreifen kann, also nicht nur mit Cursor zurück oder mit H und sich das dann rauskopieren, sondern man kann im Prinzip mit solchen History-Modifiern dann direkt dort auch gleich zugreifen. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe nicht nur solche Aliase definiert, ich habe auch Functions definiert. Für mich persönlich. Ja, also zum Beispiel, sehen wir noch mal eine schöne finden. Ja, die können wir eigentlich nehmen. Das geht schon. Die ist sehr einfach und überschaubar. Ich habe mir also eine Funktion definiert, die heißt da AWinAS. WinAS steht bei mir für Windows-Applikationsserver, weil wir auch Windows-Maschinen administrieren wollen, dürfen, müssen, können, was weiß ich. Also jedenfalls müssen wir auch auf Windows-Maschinen uns einloggen können. Und das geht ja von Linux aus relativ einfach über das RDP-Protokoll und in einer Software namens RDesktop. Mittlerweile gibt es ein neues Projekt, nennt sich FreeRDP, wer das schon mal irgendwo gehabt hat. RDesktop ist also faktisch eine grafische Anwendung, die das Microsoft-RDP-Protokoll spricht und sich damit grafisch mit einem Windows-Server verbinden kann. sodass ich also ganz normal die Windows-Konsole von dem Windows 2003, 2008 oder was auch immer Server bekomme, mich dort ganz normal einloggen kann und diesen Desktop dort benutzen kann. Das ist also für die Leute interessant, die mit Windows aus der Ferne arbeiten wollen oder müssen. Und wenn man das mit einer speziellen Option nun aufrufen will, und das waren eben hier meine speziellen Optionen, dann habe ich mir das einfach in so eine Funktion hineingeschrieben. Da habe ich einfach gesagt, na dann bitteschön, wenn ich das mir alles merken soll, Use Windows, AFS, Client ist 1 und Terminal Server ist irgendetwas, dann schreibe ich mir das natürlich in eine Funktion rein. Also das wäre so eine typische Geschichte, die man sich jederzeit anlegen kann. Oder wir nehmen nochmal mein anderes Beispiel aus meiner Unterlage hier. Da hatte ich ja so eine Funktion ls definiert. Die könnte ich einfach in die Shell einwerfen. Und dann wird auf einmal alles farbig. Da wird mein ls farbig. Also falls mich das vorher gestört hat, dass das immer schwarz-weiß war, wäre jetzt die Möglichkeit, das Kommando ls sozusagen, das wäre wieder so ein Fall überdefinieren, also ich lege ein Kommando, was es eigentlich gibt, nochmal ein zweites Kommando drüber mit dem gleichen Namen und habe es aber als Shell-Funktion ausgebildet. Und dann heißt das, es wird im Endeffekt das bin-ls gerufen, also wirklich aus dem Filesystem, gebe ich einen absoluten Pfad an und gebe eine Option an, die da heißt Color is TDY, das heißt also faktisch eine spezielle Farboption, kann man manuell nachlesen, was die genau heißt. Und ich sage ihm, gibst bitte alle Argumente, die ich dir angegeben habe, gibst du bitte an das andere Kommando dadurch. Heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel hinschreiben würde, ls/edc, dann würde mir also für den Ordner edc das Ganze machen. Oder wenn ich das Ganze für vartemp hätte, gerne, dann macht er das eben dafür. So, bunt. Das ist also wichtig, dass man dieser Shell-Funktion dann diese Argumente, die man hinter diesem Namen der Shell-Funktion formuliert, dass man die auch weiterreichen kann. Deswegen gibt es solche Konstruktionen in den Funktionen, die dann heißt, alle Argumente, die übergeben wurden, sind das erste Argument weiterreichen oder ähnliche Dinge mehr. Also dafür kann man im Prinzip Shell-Funktionen aus meiner Sicht auch ganz gut verwenden, um sich um existierende Kommandos einfach mit faktisch Rahmenbedingungen zu versorgen, mit Umgebungsvariablen, mit speziellen Optionen oder ähnlichem mehr. Also das ist auch dann immer schon ein Ansatz des Scriptings, der realisierbar ist. Gut, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Jetzt wäre die Frage, ob Sie vielleicht noch Fragen hätten, was wir diskutieren sollten, weil alles schaffen wir sowieso nie.
Ist es erlaubt, alle Alias zu verändern oder gibt es da festgelegte, die nicht verändert werden dürfen?
Also meiner Meinung nach, also Alias zu verändern, in dem Sinne, man definiert sie ja, die Alias, das ist ja die Idee. Und da bin ich der Meinung, ist man ziemlich frei. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, was passiert, wenn man ein reserviertes Wort überlagert, aber das können wir ja mal ausprobieren. Ob wir einfach ein Alias schaffen, können wir einfach mal ausprobieren, kriegen wir ja sofort raus. Wir sagen einfach mal, der Alias if ist date. Und jetzt schreibe ich hin if. Und da wird wirklich Date draus gemacht. Sie sehen also, der Alias ist eine sehr mächtige Waffe. Ich kann sogar die Standard reservierten Wörter der Shell überschreiben damit.
Wie kann ich einen Befehl oder ein Skript an eine zweite Shell auf einem anderen Server übergeben?
In welcher Form übergeben?
Dass er ausgeführt wird. Auf dem anderen Server.
Auf dem anderen Server. Dazu müsste es ja erstmal auf dem anderen Server vorliegen. Das muss vorliegen. Das heißt also, Sie müssten es kopieren oder aber Sie müssten dafür Sorge tragen, dass beide Server ein gleiches Dateisystem haben. Dass die sozusagen die gleiche Platte lesen können. Dann gäbe es die Chance, mit der SSH das zu machen, die ich vorhin nur fürs interaktive Arbeiten benutzt hatte. Ich zeige Ihnen das mal einem Beispiel, wo ich jetzt kein Skript aufrufe, aber einfach meinen Standardbefehl. Also ich rufe einfach meinen Standardbefehl auf einer entfernten Maschine. Ich nehme wieder diesen Rechner Darmrau und sage einfach Uptime. Dann bekomme ich genau den Uptime von Darmrau. Denn mein eigener Uptime, das sehen Sie hier, ich bin quasi 49 Tage auf meiner Arbeitsplatzmaschine aktiv und 53 Tage ist der Server aktiv. Also das würde funktionieren. Sie können das sogar noch weiter treiben, das Spiel. Ich zeige Ihnen das nochmal ganz schnell, dann kommt die nächste Frage gleich dran. Sie können also Uptime machen und zum Beispiel könnten Sie machen Who, also wer ist eingeloggt. Sollte eigentlich... Warte, gar keiner ist eingeloggt. Ja, wahrscheinlich ist niemand eingeloggt. Aber jetzt hier sehen wir zumindest eine Zeile, die das W uns bringen würde. Gut, okay. Aber was können wir machen? Wir können zum Beispiel, aber was können wir dort machen? Hostname könnten wir nochmal abfragen. Das würde gehen. Ne? Hier haben wir also die Zeile mit dem Uptime und hier haben wir die Zeile mit dem Hostname. Das heißt, ich bin also durchaus auch in der Lage, komplexere Strukturen hier aufzubauen, muss die dann nur in solche einfachen Apostrophe einsetzen, damit sie nicht von der Shell auf der lokalen Maschine ausgewertet werden, sondern auf der Zielmaschine.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, meint er, ob man jetzt auf dieser entfernten Maschine auch die Alias einrichten kann?
Nee, so war die Frage gemeint. Gut.
Ich hatte es ein bisschen anders verstanden, vielleicht eine Ergänzung. Sie haben ja das Skriptformat geschrieben, das nur bei Ihnen lokal liegt. Das liegt jetzt hier lokal rum. So, dreimal Datum ausgeben, wenn es lieb.
Ja,
und was Sie jetzt machen könnten, ist mit der SSH auf der Gegenseite eine Bash starten. SSH Dammraum Bash.
Ja.
Und über Eingabeumleitung das Skript auf die Gegenseite führen.
Das dann kriegt
die Shell das Skript über die SSH, über die Eingabeumleitung und führt das auch aus.
Dann hat man tatsächlich
nur lokal ein Skript, das funktioniert.
Das sollte funktionieren, genau.
Kann ich von dem MC-Commander ja aus daraus direkt eine PDF öffnen oder eine JPEG und mir die angucken? Oder kann ich da nur mit meinen
Freunden herstellen? Ich würde davon ausgehen, dass es funktioniert. Wir gucken es uns mal an. Also das habe ich dazu meistens noch nicht benutzt, aber kriegen wir hin. Kriegen wir raus. Na, wo ist er? Hier, Ortsworkshop hatte ich ja gehabt. So, nehmen wir den MC. Und ich dachte, das geht. Ja, ne? Wird also ganz normal mit Enter, einfach Enter drücken, mit dem Cursor an die Stelle gehen, Enter drücken und...
Und wenn ich den jetzt in MC von irgendeiner Stelle in meinem Dateisystem geöffnet habe, ich es da hin und her manövriere im MC und dann wieder rausgehen will, kann ich dann direkt dann dort bleiben? Oder springt er immer dort wieder zurück, von wo ich ihn ausgeführt habe? Kann man das irgendwie machen?
Gute Frage. Auch wieder ein Fall für einen Test. Also, wir sind jetzt, ich mache hier unten einfach mal ein Kommando rein, das habe ich vorhin noch nicht gezeigt, ich mache mal das Kommando pwd, das sehen wir. Ne, sehen wir eigentlich auch nicht wirklich, aber egal, wir kriegen das schon noch raus. Ich bin also jetzt hier, genau hier oben sehe ich es ja. Steuerung O, könnten wir hier, genau. Also das ist mein Pfad, den habe ich mir quasi auf der Shell ausgeben lassen, Print Working Directory, zeigen wir mal, wo ich stehe. Aber ich sehe es ja auch hier oben in der Kurzform, also tilde-urzws, das heißt also Home-Verzeichnis und dann Urzworkshop. Und ich gehe jetzt einfach hier eine Stufe nach oben, da bin ich jetzt sozusagen in meinem eigenen Home-Verzeichnis. Sehen, ob ich das irgendwie hinkriege. Pose 1 könnte klappen. Und dann bin ich wahrscheinlich irgendwo ganz anders gelandet. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Ah, jetzt habe ich ihn gerade ein bisschen geärgert. Ich habe ihn jetzt in ein übergeordnetes Verzeichnis geschickt, wo sehr viele Einträge sind. Jetzt liest er wahrscheinlich eine ganze Ecke hier an dem Thema. Das war jetzt nicht so klug. Soll uns aber nicht stören. Wir können das ja nochmal hier probieren. Also, ich gehe jetzt zum Beispiel nach Desktop, wo ich vorhin schon mal aus Versehen war. Starte jetzt den Midnight Commander, gehe eine Stufe nach oben, bin jetzt quasi in meinem Home-Verzeichnis. Und dann gucke ich mal, wo ich rauskomme. Ich komme in mein Home-Verzeichnis raus, offensichtlich. Denn ich bin ja nicht mehr in dem Desktop.
Ja, der Midnight-Commander hat seine eigene CD sozusagen.
Das wundert mich zwar insofern.
Ein bisschen getrickst.
Da gibt es ja, CD
mich.
Denn
nicht mehr zurück.
Das ist nicht selbstverständlich.
Nee, das ist auch nicht selbstverständlich, weil normalerweise ist es so, dass CD muss auch wirklich von der Shell ausgeführt werden. Das heißt, muss also zwangsweise eigentlich ein internes Kommando sein, weil jeder Prozess, also jedes im Ablauf befindliche Programm, kann eigentlich dem Kern nur sagen, ändere mal mein aktuelles Verzeichnis. Das kann nicht ein externes Programm für das eigene Programm machen. Das heißt, wenn man also jetzt ein anderes Programm startet, wird das ja als Kindprozess gestartet. Das läuft als völlig separate Instanz, kann sein eigenes CD machen. Das wirkt aber in der Regel auf den Vater nicht zurück. Warum das jetzt hier so ist, könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht richtig. Vielleicht haben wir noch.
Weil der Tochterprozess dann nicht wieder zurückgereicht wird.
Wir machen es nochmal anders. Wir gehen nochmal nach Temp. Da waren wir definitiv nicht. Hier stehen wir wirklich auf dem Temp. Dann gehen wir wirklich zum Temp. Also der ändert das offensichtlich irgendwie. Aber selbstverständlich ist das nicht. Das stimmt. Definitiv.
Kann ich das jetzt auf Standard beenden zu klicken, da irgendwie die 10 oder 0 eintippen? Oder wie kann ich das von der Tastatur aus machen?
Was?
Sie haben jetzt im MC, haben Sie jetzt gerade, um den zu beenden, irgendwie drauf geklickt, oder?
Ich habe auf das F10 gedrückt, ja.
Ach so,
bei F10. F10. Hier, ich habe einfach hier, da stehen die ganzen Tasten stehen hier unten nochmal da. Man kann das mit der Maus bedienen. Ja, und ich mache das deshalb gerne über die Tasten, weil manchmal ja solche Tasten wie F9, F10 in dem grafischen System auch nochmal eine Sonderbedeutung haben. Und dann mag der das nicht. Ich kann jetzt mal F10 drücken, vielleicht klappt es gar. Nee, da wird nämlich das abgefangen von dem äußeren Terminalfenster und da kriege ich ja oben das Menü von dem Terminal. Das nützt mir also nichts. Und deshalb habe ich dann immer mehr angewöhnt, ich drücke dann hier die Tasten über die Maus. Das wäre also ein Vorteil, dass wenn man das ganze Ding über, also in der grafischen Oberfläche fährt, aus meiner Sicht.
Gut,
ja.
Mit SSH kann ich ja auch die Display-Weiterleitung machen mit dem großen X.
Ja.
Und da ist es bei mir häufig so, dass wenn ich mit dem großen X arbeite und mich abmelden möchte, bleibt er dann hängen. Also der springt dann nicht direkt auf den Rechner zurück.
sondern bleibt hängen und ich muss dann den Abmeldeprozess mit Ctrl-C beenden.
Ist so, mache ich auch so.
Ist so.
Ja, ist so. Also kenne ich auch so. Also wenn Sie einmal dort eine grafische Applikation gestartet haben, die jetzt sozusagen über den SSH-Kanal zu Ihnen gekommen ist, dann ist das, glaube ich, so ein Problem. Wir können das auch nochmal diskutieren. Wir springen einfach von dieser Maschine mal auf eine andere Maschine, wo man Grafik machen kann. Ich mache das einfach mal schnell. Mir fällt gerade ein, wir haben einen Rechner, der heißt Wasserkopf. Ja, es ist nicht so, dass dort der Wasserkopf säße von der Verwaltung oder so, sondern das ist irgendwie bei uns so, wir haben immer, wenn wir Rechner kaufen, bestimmte Namensräume, das waren irgendwelche Pilze. Und da hat der Kollege alles rausgesucht, was er über Pilze gefunden hat. Und da hieß einer von diesen Pilzen Wasserkopf und hat er dieses Ding so genannt. Also nur so Namensgebung. Ich würde also jetzt dahin springen und würde jetzt hier zum Beispiel das G-Edit rufen. Damit hätten wir genau Ihren Fall, denke ich. Also grafische Applikation, kompliziertes Weges. Läuft jetzt nicht auf dem Lansing, wo ich war, sondern läuft jetzt auf dem Wasserkopf. Und wenn ich jetzt mit Steuerung D hier rausgehe, dann bleibt das hier bei dem abgemeldet stehen. Und ich bin da immer ganz cool, ich drücke da Ctrl-C. Ja. Ich habe mir da jetzt keine Gedanken drüber gemacht, warum das so ist. Sondern ich habe einfach gesagt, ich passe mich hier an dieser Stelle mal dem Rechner an. Also wenn er das halt einfach so will, dann soll er das so kriegen.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Schleifenbeispiel, wo Sie Ihre Musik aufgerufen haben. Da haben Sie ja solche Sternchen mit dabei gehabt und so. Können Sie kurz die Syntax noch mal kurz erklären?
Selbstverständlich. Sie meinen das hier, ne?
Ja, genau.
Ich habe zunächst also einen speziellen Befehl gegeben, der heißt Shell Opt. Also das ist ein spezieller Befehl, der nur für die Bash meines Wissens wirklich so in dieser Form funktioniert. Das heißt Shell Opt, setze eine Shell-Option. S heißt setzen und Extended Globbing, erweitertes Globbing, erweiterte Musterbildung. Dass also nicht nur diese Sternchen oder solche einfachen Dinge funktionieren, sondern ein bisschen komplexere Strukturen. Und zwar sind die aus der Corn Shell übernommen. Also wenn Sie da mal nachgucken wollen, bei der sogenannten Corn Shell oder KSH, die hat bestimmte Muster eingeführt, die dann die anderen Shells emulieren oder irgendwie zumindest nachimplementiert haben. Und um die nutzen zu können, diese Corn Shell Muster, muss man also bei der Bash dieses Extglob setzen. Sonst geht es gar nicht los. Und dann habe ich einfach hier drin Folgendes formuliert. Ich habe gesagt, ich möchte gerne entweder Oronte oder Monty haben. Und zwar ist die Syntax die, Sie schreiben einfach hin das Add-Zeichen, eine runde Klammer auf und irgendwo hinten eine runde Klammer zu. Das ist der Rahmen dieser Extended Clubbing Muster. Das ist dieses Cornshell-Muster. Und da drin steht durch Pipestriche getrennt das eine oder das andere oder noch etwas. Dieser Pipestrich heißt quasi oder. Das heißt also, wir haben dieses Muster Oronte oder wir haben das Muster Monty. Und das, was in den Oder-Zweigen steht, das ist eigentlich klassische Shell-Mimik. Das heißt also irgendwo das Wort Ronte und davor darf ein großes oder ein kleines O stehen. Das macht man einfach deshalb, man schreibt in eckigen Klammern all die Zeichen hin, die stehen dürfen. Man zählt die einfach auf. Ne? Also heißt das im Prinzip großes kleines O gefolgt von Ronte oder großes kleines M gefolgt von Onti. So, da haben wir also Oronte und Monty formuliert. Und dann haben wir dieses Muster aus der Cornshell, dieses Oder, das kriegen wir sonst nämlich so nicht hin. Und dann davor habe ich noch diese schönen Sternchen, die heißen dann beliebige Unterverzeichnisse, dort beliebige Namen davor und dahinter. Das heißt also, irgendwo muss Oronte und irgendwo muss Monty vorkommen. Ob davor, dahinter was anderes steht, ob da MP3 noch hinten dran steht und vorne noch eine Nummer von dem Stück oder so, interessiert mich alles nicht. Also so ist dieser Zusammenhang gedacht. Wäre das so erstmal eine Erklärung?
Ja, danke.
Ich würde gerne noch einmal zur Display-Weiterleitung.
Ja.
Es kommt bei mir ab und an vor, dass er die dann verliert. Ich editiere eine Datei und schaue die mir im Okular dann meist an.
Ja.
Und dann sagt er mir, wenn ich den Okular aufrufe, dass er die Display-Weiterleitung nicht mehr hat. Obwohl das bei dem Texteditor alles noch funktioniert.
Was uns funktioniert noch? Sie können doch dann.
Texteditor funktioniert. Und müsste meines Wissens auch in der gleichen...
Also Sie meinen damit, der normale SSH-Kanal ist noch nutzbar?
Ja.
Nur die Grafikweiterleitung wäre weg?
Allerdings nur bei dem Okular.
Oh.
Die grafische Oberfläche von dem Texteditor?
Die geht noch.
Die geht noch?
Nee, also das kann ich nicht sagen. Okular kenne ich zwar, aber benutze ich sehr, sehr selten.
Okay.
Kann ich jetzt nicht, also nicht mal aus eigener Erfahrung sagen.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur an dem PDF-Betrachter Okular liegt.
Das kann ich nicht sagen. Also ich nehme XPDF mitunter aus der Ferne, das funktioniert eigentlich relativ stabil.
Also man kann auch nicht im Nachhinein, wenn ich auf der Maschine bin, dann nochmal neu die Weiterleitung einschalten, sondern ich muss mich immer neu anmelden.
Sie müssen sich neu anmelden. Das wäre dann relativ logisch wahrscheinlich. Sonst wäre es ja maximal, dass Ihnen die Display-Variable flöten geht, also dass irgendwie diese Display-Variable zurückgesetzt wird. Aber da wüsste ich nicht, wer es tun sollte.
Ja.
Ja. Nee, also das kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
Okay.
Na dann los.
Wie kann ich denn jetzt dieses Programm, was Sie eben geschrieben haben, mit dem Datum, von überall aus ausführen, ohne den Pfad anzugeben? Also man muss ja immer bin/ und dann...
Ja, das können wir noch ganz schnell machen. Genau, ich hatte das doch, glaube ich, irgendwo bei Desktop abgelegt. Ich glaube, es war hier, ne? Moment, Desktop. War es hier? Genau, Skript. Da würde ich das jetzt mal an eine Stelle buxieren, die von überall, egal wo ich bin, sozusagen ausführbar ist. Und das habe ich bei mir so definiert. Der Ordner bin, wie Binary, in meinem Home-Verzeichnis, der ist das genau. Und jetzt würde ich also einfach mit Move dieses Skript in meinen Ordner Binary verschieben. Das wäre also jetzt meine Antwort auf die Frage. Das müssen Sie sich aber bei sich spezifisch einstellen. Zeige ich Ihnen gleich noch, wie das funktioniert. Ich würde also jetzt dieses Skript in diesen schönen bekannten Ordner schieben. Das minus i gebe ich an. Falls es schon aus Versehen dort ein Skript gegeben haben sollte, würde er das dann verweigern. Nicht, dass ich mir irgendwas überschreibe, was ich jetzt nicht weiß. Also interaktives Verschieben, Move Interactive. So habe ich gemacht, fehlerfrei gelaufen. Und jetzt schreibe ich einfach im Home-Verzeichnis oder wo auch immer ich bin, Skript. Läuft. So, ich gehe nach Temp, Script, läuft auch. Hängt einfach damit zusammen, es gibt eine Umgebungsvariable, die heißt Path, der Pfad, der Suchpfad. Und die habe ich unter anderem so eingestellt, dass die in mein Home-Verzeichnis nach bin schaut. Und dann funktioniert diese Geschichte. Die ist in der Punkt bashrc, genau. Ich zeige Ihnen das noch, wie das geschrieben steht. Also wir suchen mal schnell mit Path in der bashrc. Und da sehen wir, Moment, was sehen wir? Das sehen wir hier. Diese schwarz markierte Zeile. Und irgendwo steht hier tilde bin. Also dieser Pfad wird gesetzt mit so einem Exportkommando. Und da kann ich also durch Doppelpunkt getrennt diese ganzen Pfade, die er absuchen soll, also wo ich nichts spezifisch angeben muss, die er immer findet sozusagen. Und da habe ich irgendwo hier reingeschmuggelt tilde/bin. Und dort habe ich dann alle meine privaten Skripte installiert nach bin. Und damit finde ich die genau immer, muss nicht mal mit diesem Punkt / oder /desktop irgendetwas da machen. Genau, das ist die Antwort auf die Frage.
So, da bedanke ich mich herzlich.
Ja, ich auch.
Und wünsche allen noch... Applaus